Ja, liebe Leute, wir sind's wieder. Heute ist der 22.12. Also kann man schon mal frohe Weihnachten wünschen, denn die nächste Folge erscheint nicht mehr an, sondern nach Weihnachten. Deshalb, ne, man muss ja immer gucken, was ist davor, was ist zurück. Deshalb freut euch, denn bald weihnachtet es sehr.
Genau, können singen. Jingle Bells, Jingle Bells.
Gibt es eine
Wir
Stargate-Version von? Ich weiß nicht.
hatten wir nicht sowas?
Doch, wir hatten es im, genau, im Intro. Also wenn ich es
Ja,
dran denke,
genau.
ins Intro packe ich es wieder ran. Aber nur für SG1, deshalb. Aber so Klöckchen-Dings
Ja, wir
kann man
sind ja jetzt
auch
bei
mal.
SG1, also passt ja.
Aber Glück gehabt. Das heißt, ja, nächstes Jahr kann man das, ja, wird es schwieriger vielleicht. Was nicht schwieriger ist, dass ihr uns auch eure Rap-Dinger hier auf Spotify senden könnt. Das hat ja unser Hörer David gemacht. Grüße gehen raus. Ich glaube, der ist sogar für eine Folge geplant, ja. Da hat er ja bei diesem Spotify-Dings irgendwie deine Top-Podcast. Auf der 1 ist dort zu sehen. Trick am Dienstag, Grüße an die Kollegen. Auf der 2 sind wir, auf der 3 ist der Akte X-Cast, auch Grüße an die Kollegen. Und dann noch zwei, die ich nicht kenne, aber Grüße trotzdem raus an die Nummer 4, Serienkiller, Mörder und ihre Geschichten. Und die Nummer 5 ist Schauen wir mal, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob das dann noch eigentlich da weitergeht. Sagt mir gar nichts,
Nummer 4 klingt
aber.
nach einem True Crime Podcast.
Denke ich auch. Aber die Nummer 5, schauen wir mal, das kann alles sein. Also deshalb. Naja. Ja,
Hör mal, wer
dann.
da spricht. Nee, schau mal, wer da spricht. Hör mal doch.
Ja, irgendwie so. Und dann schrub er noch auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Ja, vielen Dank dafür, auch für dich. Ich glaube, du hast uns ja jetzt aufgeholt und wirst das dann zeitnah vor Weihnachten hören. Ansonsten, newsmäßig gab es, glaube ich, nichts. Ach doch, eine Sache am Rande habe ich jetzt irgendwie erfahren. Ihr wisst ja, dass es von dem Stargate-Kinofilm diese Funko-Pops gibt. Die habe ich jetzt auch mir besorgt. Und da ist es so, dass es wohl irgendwie von der. Da gibt es wohl eine Community. Ich weiß nicht, ob es eine Funko-Pop-Community war oder aus der Stargate-Community. Jemand hatte halt SG-1 modelliert oder designt oder wie auch immer. Und das soll wohl auch praktisch dann die Marktreife erreichen, dass das auch produziert wird und nicht nur so im Internet schwirrt, sondern dass man die kaufen kann. Ich weiß nur nicht, ob es nach Europa kommt. Das ist ja bei diesen Geschichten immer so die Frage. Wahrscheinlich kommt das aus Amerika. Ich kenne mich da nicht so aus. Wird es das da auf jeden Fall geben? Also falls ihr da Sammlerin oder Sammler seid von diesen Funko-Dingern, die es ja zu jeder Serie und jedem Film, der jemals gedreht wurde, anscheinend gibt, dann könnt ihr euch da die Regale auffüllen. Werbung Ende. Nee, es ist ja keine Werbung, wir haben nicht bezahlt für den, aber als Hinweis. Ne? Nicht, dass es wieder heißt, ne, ihr habt gar nichts gesagt, es sei gesagt.
Wobei, eigentlich müsste man da ja noch was anderes machen. Es gibt ja, kennst du diese Quetschfiguren, wo dann irgendwas aus dem Mund rauskommt? Diese Art Stressbälle?
Ja, aber die sehen immer so eklig aus, ne? Dieses meist so grün mit diesem komischen Netz.
Ja,
Also, nicht,
genauso, genauso. Das wäre viel lustig, wenn du das als Apophis hättest. Weißt du, wenn du draufdrückst, kommt dann die Gua'uld-Larve aus dem Mund.
Das wäre auf jeden Fall mal
Witzig.
vielleicht gar nicht viel ekliger, würde ich mal
Jacob
sagen.
Carter, weißt du, ansonsten würde der Gua'uld ja drin bleiben, weißt du, also
Genau,
da
ja.
könnte er vielleicht noch, ja, ein Tok'ra.
Das wäre eine Idee. Was auch eine Idee ist, ist hier mal anzufangen mit Staffel 9 von SG1. Mensch, wir gehen ja.
Wir
Es ist krass.
befinden uns hier übrigens in der Zeitreise, ne? Ist dir schon klar, ne?
Weil.
Ja, also das ist nicht übereinstimmend mit der SGA-Staffel, weil in SGA ist ja schon
Ach
etwas
so.
unterwegs und hier ist es, macht es sich es auf den Weg,
Du
also,
hast recht, ja.
ne?
Genau, deshalb, aber wir haben das ja eh gesagt, dass wir das immer abwechselnd machen, weil sonst kommt man. Und wenn wir jetzt müssten wir hier das ummodellieren und dann. Aber okay, ja.
Ja, es sind ja schon zwei Folgen, ne? Wir waren ja da in SGA sind wir, in SGA sind wir ja schon
Ihr
zwei Folgen
verkraftet
dran.
das, die Hörerinnen und Hörer, die werden das. Die merken das gar nicht. Hättest du es nicht erwähnt, hätten sie es nicht erwähnt.
Ich habe auch gar nicht geguckt, ob das irgendwie zeitlich irgendwie, also wenn du das unsere Realzeit, ich gucke mal gerade, 20 bei SGA, 22.06. Nee, Doppelfolge. Also in Deutschland war es auf jeden Fall unterschiedlich. Ne? Wenn du guckst, 22,
1.11.2006 laut Soundwiki.de.
ja, laut IMDb war es ja 22.06. die letzten beiden Folgen von SGA und das jetzt am 8. Ja, wobei das passt ja, 8.06. ist ja vorher. Nee, okay. Ist nur von der Besprechungsreihenfolge.
Ja, ach. Naja, jetzt haben wir euch schön verwirrt. Ihr habt euch vorbereitet und die Folge geschaut. Wenn nicht, holt das sofort nach und stoppt und hört dann weiter. Wie heißt sie denn im Original, Thomas?
Avalon Part One.
Dann im Deutschen Avalon Teil 1. Und es gibt ja nur ein paar Abweichler. Bei den Franzosen heißt es nämlich übersetzt wohl Der Schatz von Avalon Teil 1. Und bei den Italienern Ein neues Abenteuer. Una nuova avventura. Okay, ja. Geschrieben Robert C. Cooper und Regie auch bekannt Andy Mikita. So, Ausstrahlung laut Stargate-Wiki.de Original am 15.07.2005. Deutschland Erstausstrahlung 1.11.2006 auch laut Stargate-Wiki.de. Da hast du bestimmt
Ja,
eine
genau.
andere.
8.06.2006 laut IMDb.
So, die Quote 1,13 Millionen und das waren damals 7,6% Sendeanteil von dem, was so im Fernsehen lief. Ja, wir laufen zur ersten Szene und die beginnt im Gate Room mal wieder.
Genau, wir sehen einen uns bisher unbekannten Militärangehörigen, gespielt von Ben Bowder, einmal Mord ist ihr Hobby, zweimal Farscape, die Serie, zweimal Arrow, Sovereign Admiral in Guardians of the Galaxy 2, insgesamt nur 50 Rollen. Und das ist natürlich, also beziehungsweise stellen wir jetzt vor, das ist Colonel Mitchell, der zukünftige Chef von SG-1. Und ja, ne, es geht damit eine Ära zu Ende. Also ging ja schon länger irgendwie so ein bisschen, ne, mit O'Neill als Admiral. Also das ist auch so eine Sache, da bin ich so, wobei das ist eher so Feedback vorweggegriffen, das kann ich später
Kannst du
machen.
auch gerne hier schon anbringen. Ich werde da jetzt keine Schranken verweisen, weil es ist sehr haurückig, die Folge, finde ich. Was da alles passiert, das ist schon ein bisschen viel für eine Folge. Ja, aber
Ja, Handlung ist eher so lahm, ne? Also
ja,
das
ich
ist
meine, an
nicht,
neuen Personen und so,
ja.
das ist,
Nee, ist okay,
ja,
ich komme da, ich
oder?
gehe da am Ende drauf
Hm.
ein. Ja, auf jeden Fall, er hat eine Paradeuniform an und läuft da irgendwie die Rampe zum inaktiven Stargate hoch und schaut sich das und oben fragt dann ein Techniker hier, wer ist denn das? Und Harriman sagte, das ist Lieutenant Colonel Cameron Mitchell. Und ja, die beiden gucken dann weiter zu, während Mitchell da unten rumläuft und Hermann sagt, ja, 2 Jahre zuvor, Dogfight ne, über Antarktika, SG-1, hat ja den Ancient Outpost gefunden und ja, er hat irgendwie die Anubis, also Took out Anubis Fleet, das klingt so, na, so hochtrabend. Ne? Ich weiß gar nicht, was sagt er denn im Deutschen?
Ein Luftgefecht über Antarktika. SG-1 fand den antiken Außenposten und löschte Anubis Flotte aus.
Ja, genau, okay, das
Ah,
macht auch
okay.
Sinn, ne?
Ja.
Weil hier geht es ja mehr darum, da kommt nach dem Outpost nämlich im Englischen ein Punkt und dann Took out Anubis Fleet klingt so nach, als ob das
Er
der
alleine.
Mitchell,
So,
ja,
ne?
genau,
Naja,
das würde
genau,
nämlich zu
ja.
etwas kommen, passen, was gleich nämlich kommt, weil der Techniker reagiert nämlich, das ist er, was als hätte irgendwas Großartiges irgendwie vollbracht, der jemand sagte, das ist er, weißt du, irgendwie, wow, hätte ich am Ende aber später nochmal angebracht, weil jetzt kommt so eine, ja, so rückblenden ganz, ganz viele. Ich hätte aber mal gesagt, das, was wir dann sehen, ich greife da jetzt schon ein bisschen vorweg, das, was wir dabei sehen, er hat nichts Großartiges geleistet. Er hat ein paar Jäger abgeschossen und ist dann selber abgestürzt. Also das ist, weißt du, die Faszination, das ist er? Das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Na, als hätte er da jetzt irgendwie single-handedly das Go-Ult-Mutterschiff mit bloßen Händen niedergerungen oder irgendwie sowas. Also, das passt überhaupt nicht zu dem, was er geleistet hat. Naja, wir bekommen jetzt auf jeden Fall zu dem ersten dieser besagten Flashbacks. Wir sehen Mitchell, der dann sagt, ne, der da im F302 sitzt und sagt hier, na, so wegen, wir müssen hier SG-1, also erst im Radio natürlich, ne, wir müssen hier SG-1 unter allen Umständen beschützen. Ne, wir sehen die bekannte Szene von damals, ne, die F302-Fighter, die da über der Arktis fliegen. Ja, und man sieht dann auch die gegnerischen Gruppen, die dort ankommen. kommen. Hinter ihm sitzt sein Co-Pilot Banks, wird gespielt von Tyler McClendon. Einmal Andromeda, einmal 4400, einmal Eureka, einmal Blade, also die Serie. Noch zwei weitere Male SG-1 in anderen Rollen. Einmal Smallville, Security Guard in Watchmen, einmal Fringe. Hat auch insgesamt nur 36 Auftritte. Also 36 Rollenauftritte wäre dann weniger, mehr, wegen mehrmals irgendwo. Wie gesagt, wir sehen die Szene aus Staffel 7, Episode 21, Lost City. Und man unterhält sich ein bisschen, ne, auf 3 Uhr, auf 5 Uhr und hast du nicht gesehen. Ja, man sieht dann auch, dass endlich die Prometheus eingreift. Ne? Wir hören Carter, die dann sagt, die Prometheus, und Hammond, der sich über das Radio meldet. Ne? Hier, das ist Hammond. Und Carter freut sich, ihn zu sehen. An Bord des Cargo-Schiffs mit Jack und Teal'c und Daniel und Bratak, ne, die da immer noch umhercruisen. Also das habt ihr ja alles gesehen, ne? So wegen, wir gehen wieder zurück an die 302 mit Mitchell und Banks. So wegen, ja, ne, hier, da kommt ein Bandit, kommt dann hinten dran und hier, Fox 2, das kennen wir ja, ne? So heißen die Raketen ja immer, ne? Ist bei Independence Day, glaube ich, auch so Fox 2, ne? Das ist ja immer dasselbe. Und fliegt am Alcash aber vorbei und Mitchell ärgert sich. Und dann explodiert aber irgendwas hinten in Mitchells Jet. Und Banks bestätigt auch, wir sind getroffen worden. Linker Thruster ist down. Und dann sieht er leider auch auf dem Radar, dass hinten dann irgendwie zwei Alcash, vermutlich zwei Gleiter irgendwie auf den Fersen sind. Der Blue Leader mischt sich ein und sagt dann, das ist der Red Leader, Redmond, den hört man aber nur, dementsprechend habe ich es mir hier nicht aufgeschrieben, wer das denn ist. Man hätte die We've Got Your Six, ne? Und dann werden die Gleiter zerstört von einem hinten rein fliegenden F-302. Mitchell bedankt sich, wir sehen eine F-302, die explodiert, ne, weil sie von einem anderen Death Glider getroffen wird. Und das ist aber wohl die Maschine von besagtem Redmond. Ne, also erst hat er zwei Gleiter ausgeschaltet und damit Mitchell das Leben gerettet. Und jetzt hat er selber seines verloren, sagt Banks auch, he's gone. Ja, damit endet der erste von vielen, 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 vielen Flashbacks. Wir sind im Gate Room. Wieder Mitchell hat sich mittlerweile auf seine Knie begeben und schaut sich das Gate näher an, befummelt es auch so ein bisschen. Auch geil, da wo er steht oder hockt, müsste er eigentlich umknicken oder so. Ne? Weil er ist ja genau in der Mitte. Ne? Die Gangway müsste da ja eigentlich aufhören. Ne? Also er eigentlich müsste er runterfallen. Natürlich ist im realen Leben, weil ich das ja auch Zeug von der anderen Seite durchschieben, so gesehen. Natürlich geht die Gangway dahinter weiter, aber theoretisch sitzt der schon an dieser Abbruchkante, weil nur sobald der Vortex aufgeht, wäre ein solches Ding ja eh schon wieder weg. Ne? Also das geht nicht. Das Gate steht da ja auch in der Mitte, also das funktioniert so nicht. Ja, er steht dann wieder auf und als Harriman dazukommt und sich dann vorstellt, ne, Chief Master Sergeant Walter Harriman. Und Harriman sagt dann auch hier, der General, wäre jetzt bereit, Sie zu sehen, Colonel. Und im Gehen wendet er sich nochmal zu Harriman um und sagt, oh, ist größer als ich dachte. Und Harriman bestätigt, ruft ihm dann auch hinterher, als er den Gate Room verlässt, so wegen Welcome to Stargate Command. Endteaser, Opening Credits. Und es geht im Hammondschen, also im O'Neillschen Büro eigentlich weiter. Ne, Harriman hat wohl mittlerweile aufgeholt und eskortierte Mitchell dahin. Wir sehen Umzugskartons ohne Ende da rumstehen. Und Harriman sagt, ja, hier setzen sie sich General Landry, also die nächste Überraschung, wird in Kürze bei dir sein. Ne? So von wegen, er hat noch gerade ein Briefing mit SG-12, Mitchell bedankt sich. Und Harriman geht dann auch, während sich Mitchell ein bisschen umsieht. Auch interessant an der Stelle, so von wegen, Harriman hat ja gerade noch im Gate-Raum gesagt, so von wegen, der General hätte jetzt Zeit. Und dann ist er gar nicht da.
Also gleich, eventuell.
Ja, ne? Also ist jetzt nicht so, als müsste der kurz telefonieren und man müsste sich dann gedulden, ne? Weil er redet mit dem
Zwei
Präsidenten und
Stunden
wartet vor
Briefing,
der
hatte ich
Tür.
vergessen.
Das, ja, eben, genau. Also Harriman scheint da irgendwie schlecht informiert zu sein. Wie dem auch sei, es geht weiter mit dem nächsten Flashback.
Da sehen wir so einen Air Force Hangar und einige Piloten neben einer F-302. Und Mitchell meint hier, es solle mal hergehört werden. Also er ist da wohl der Leader und gibt wohl Planänderungen, neue Befehle von General Hammond. Wir folgen nicht weiter Anubis. Mutterschiff SG-1 ist da mit dem Frachtschiff unterwegs nach Antarktika. Und Banks da zum Kugel, SG-1? Und Mitchell, ja, sie glauben, sie haben die verlorene Stadt der Antiker gefunden. Und Redmond da, auf Antarktika. Und Mitchell, naja, spielt keine Rolle, was sie vorhaben. Ne? Es ist ja SG-1, ne? Dem halten wir jetzt mal den Rücken frei. Geschätzte Ankunftszeit 9 Minuten. Der Feind wird mit allem angreifen, was er hat. Okay, auf die Pferde, Leute. Und der Redmond, na dann wollen wir halt mal los. Genau, der Flashback endet und wir sind wieder in der Gegenwart. Der ja, neue General, der neue Herr im Haus sozusagen, betritt sein Büro und meint: Marines, noch nie mein Fall. Sie sind bestimmt Colonel Mitchell. Also schon mal gute Begrüßung. Und ja, schön hier zu sein, Sir. Ja. Wollte sagen, wer den spielt, ne?
Genau, Beau
Ja.
Bridges, einmal Outer Limits, fünfmal taucht er später noch in SGA in derselben Rolle auf. Bob Whitmore in Greenleaf, das ist eine Serie, die ich persönlich mag, auch wenn sie überhaupt kein Sci-Fi in sich hat. Dreimal taucht er auch in der neuen Matlock-Serie auf. Interessanterweise ist das auch ein Schwergewicht, 266 Rollen, der Rest sagte mir aber nichts, so gar nichts.
Okay, ja. Genau. Ja, und Laundrie meint, dass eben die Dienstakte ist auch sehr überzeugend, der Mitchell, aber wo ist denn der Haken? Und, Sir? Naja, niemand ist perfekt. Es gibt immer irgendeine Art Schwachstelle. Was ist Ihre? Ich bin manchmal etwas ungeduldig, Sir. Und Laundrie, ja, das haben ja alle Piloten hier einen Typ A-Persönlichkeit. Ich spreche hier von Ihrem Kryptonit. Keine Sorge, ich finde es schon heraus. Walter, der übergehende Gegensprecher, ja, auf Ihrem Tisch liegen Personalmappen, die Sie anfordern wollten, Sir. Und Laundrie ruft dann laut: Anfordern wollte? Walter, ich bin hier Ihnen zu. Und dann Walter über die Gegensprechanlage: Ja, Sie müssen schon den Knopf drücken, Sir. Und er ist erstmal sprachlos und danke, Walter. Er geht zur Kaffeemaschine rüber und also, am schwierigsten war es für mich, sagt Laundrie, mich daran zu gewöhnen, dass Sie alle so einen fantastischen Job machen. Tatsache ist, ich brülle gerne manchmal Leute an. Aber ich kriege hier niemals die Chance dazu. Mitchell, ich werde versuchen, den Durchschnitt zu senken, Sir. Aha, der hat ja mal einen Sinn für Humor. Das soll die Leute wohl dazu bringen, sie zu mögen, obwohl sie so perfekt sind. Mitchell
Das sagt
verneint
er
es.
im Deutschen wirklich?
Was denn? Ja,
Das
ja.
mit dem, ne, im Englischen sagt er noch so von wegen, ich werde nicht versuchen, den Standard zu senken, Sir.
Nee, im Deutschen ist es genauso. Ich werde versuchen, den Durchschnitt zu senken, Sir, damit
Ja,
halt der
den Durchschnitt zu
Luxus.
senken, aber im
Ja.
Englischen sagt er, er will es nicht tun.
Okay, das ist doch da gar nicht lustig. Ja. Also,
Ja, ne, trockener
ja.
Humor halt, ne, so,
Okay.
weil Landry meint das ja auch selber nicht so
Ja. Nee, im
ernst,
Deutschen sagt
ne?
das wirklich so. Also dann.
Das ist ja geil. Ist ja
Ja.
geil. Übrigens,
Ja.
auch sehr lustig, deine Versprecher. Der Typ heißt natürlich Landry und nicht Laundry. Laundry wäre die Waschmaschine, die Wäsche. Die schmutzige Wäsche. Wobei auch geil.
Wächter vielleicht
General
mal, weiß ich.
Laundry.
Ja.
Ist da
So.
mit dem weißen, mit hier, wie heißt er denn? Meister Popper heißt,
Persil?
glaube
Nee,
ich.
Mega Peres
Nee,
oder was? Keine
ich
Ahnung.
glaube, Meister Riese, ja,
Weißer Riese?
der Meister
Meister Popper?
Proper, ja, ich glaube, der heißt im Englischen auch irgendwie Commander, irgendwie, ich glaube, der hat einen militärischen
Achso,
Titel,
stimmt, ja, das könnte sein. Landry hält einen Aktenstapel hoch. Hier, das wartet auf Sie. Fangen Sie an. Sir? Naja, Sie haben gerade die verquäkte Stimme des kleinen Sergeants mit dem übersinnlichen Kräften gehört. Das sind Ihre Personalakten. Stellen Sie Ihr Team zusammen. General, ich bin hier, um SG-1 zu verstärken. Und Landry fällt ihm ins Wort. Ja, Colonel, Sie sind hier, um SG-1 zu führen. Also das wurde anscheinend komisch kommuniziert über irgendwelche Befehlsdinger, wer wohin versetzt wird und warum. Und Mitchell ist überrascht. Was ist denn hier mit Lieutenant Colonel Carter? Naja, die ist Leiterin des Stargate-Forschungsabteilung in Area 51. Seit wann? Ja, seit letzter Woche. Ja, was ist mit Daniel Jackson? Dr. Jackson hat um seine Versetzung gebeten. Teal'c hat das Programm vor einem Monat verlassen. Hat General O'Neill Sie nicht darüber informiert? Nein. Na ja, sagt Landry, das ist typisch Jack. Er hängt da weiter seine Aufzeichnungen auf. Wissen Sie, ich habe den Schlüssel für diesen Schreibtisch eine Woche lang gesucht, bis er endlich zugegeben hat, dass er nie einen hatte. Der Mann hat seinem Schreibtisch nie eine Schublade geöffnet. Mitchell ist ein bisschen verwirrt, so, tut mir leid, Sir. Der Grund, weshalb ich mich hier für SG-1 beworben habe, wieso ich da hart gearbeitet habe, und Landry, ja, Sie kommen ja ziemlich schnell zum Stottern irgendwie, ne? Wenn sich eine unerwartete Herausforderung stellt. Ihre Akte sagt, dass Sie ausgezeichnete Führungsqualitäten hätten. Ja, er reicht ihm dann diesen besagten Aktenstapel. Nehmen Sie die Körner, suchen Sie sich ein Team, bevor ich anfange, diese Einschätzung anzuzweifeln. Und Mitchell nur noch, ja, Sir. Und dann gehen wir wieder rüber zu Daniels Büro. Was heißt wieder, aber wir gehen halt dahin.
Daniel ist da auch am Packen und ja, überlegt Zeug rum, das kennen wir ja bei Daniel. Also sieht eigentlich nicht anders aus wie sonst. Es sind vielleicht ein paar Umzugskartons dazugekommen. Leere, wo er Zeug reinstapelt. Ja, er schiebt da irgendwie ein paar Kisten durch die Gegend auf einem Rollsessel. Dann kommt Mitchell dazu und ja, wird dann begrüßt. Und ja, Mitchell versucht dann auf die kameradschaftliche Sache, ne? Meine Freundin nennt mich Cameron. Ja, okay, Daniel, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Ja, ne, er packt dann weiter und macht so ein bisschen Smalltalk nebenher. Ich habe schon gehört, dass sie hier angekommen sind, also dass du hier angekommen bist. Und ja, mir haben sie erzählt, dass du hier gehst. Ja, endlich! Hier, du willst nicht zufällig irgendwie helfen? Also er zeigt dann auf den ganzen Krempel, der noch eingepackt werden muss. Ja, nee, ich bin eigentlich hier, um dich zu überzeugen, hier zu bleiben. Du willst mich verarschen. Deswegen, ja, ich habe jetzt das Kommando von SG1. Oh, cool. Ja, du hast es bestimmt verdient. Also Daniel stottert dann so ein bisschen rum. Wir haben ja schon gehört, eigentlich, also ich habe mir das ja schon angemerkt, dass er eigentlich keine Ahnung, was er sonst gemacht hat, aber irgendwas Besonderes haben wir jetzt nicht gesehen, sehen wir auch nicht. Ja, das SGC braucht dich, versucht es damit. Ja, nee, das. Ja, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Leute, wiegelt Daniel ab. Aber du bist doch hier der beste Typ, was die Ancients angeht. Und ja, ne, deshalb gehe ich jetzt auch nach Atlantis, City of the Ancients. Und ja, hier, ja, er versucht das nochmal anders. Ne? General O'Neill hat mir die Wahl gegeben, dass ich jeden Posten kriegen könnte, den ich will. Ich habe SG1 genommen und damit meinte ich eigentlich Colonel Carter, Tialk und dich. Ja, also nicht nur zwei Buchstaben, einen Strich und eine Nummer. Und ja, Daniel fühlt sich ein bisschen gebauchpinselt, aber Cameron unterbricht ihn auch direkt und sagt dann so viel, ja, ich wollte hier an die Front mit den Besten arbeiten. Ich wollte von euch lernen. Ja, das ist ja alles sehr ne, aber das ist aber nicht der Punkt. Und bitte? Ja, Daniel sagt, hört dann auch auf zu packen und schaut ihn an. Ja, ich weiß, ne, wir schulden dir was, ne, wir alle tun das. Ja, ne, also hier wird wieder so getan, als hätte Mitchell in diesem Kampf was unglaublich Tolles vollbracht.
Na, er hat eine gute Spoiler-Notlandung hingelegt. Das ist das Einzige, was.
Na,
Und
also.
wahrscheinlich war er der Anführer von diesen ganzen F-302s, aber
Ja, er war der Blue Leader, ne? Also er wird den einen oder anderen Gleiter, das eine oder andere Alcash abgeballert haben, aber gerettet wurde SG-1 schlussendlich von Hammond. Also, ne, der hat dir ein bisschen
Das
den Arsch
stimmt, ja.
freigehalten. Also ist jetzt nicht so, als hätte er, ne, wie ich gerade ja schon sagte, ne, Single-Handedly da irgendwie das Mutterschiff irgendwie niedergerungen oder so. Das ist Quark. Wir sehen diesen Quark jetzt auch nochmal, einen Flashback Antarktika. Wir sehen, dass die Mitchell F-302 abstürzt. Ne? Hinten dran immer noch so ein paar Deathglider. Ja, Turbine ist verloren, sagt Banks dann. Und ja, Carter meldet sich, was kommt. Hier, Blue Leader, Nase hoch, ne? Wir haben noch einen anderen Bandit, der reinkommt. Und ja, ich sehe es, ich sehe es. Und diesmal aber im Sturzflug. macht da nochmal Fox 2, wobei er hat ja schon Fox 2 verschossen, also eigentlich müsste das jetzt was anderes sein.
Fox 3,
Ja, zum
vielleicht.
Beispiel. Ja, er feuert dann auf jeden Fall auf den Alcash und dann macht Bumm und das Alcash explodiert. Ja, Carter sagt auch, das war schon knapp. Also vermutlich beziehen sie sich darauf, aber mal ganz ernsthaft, das ist eine Rakete, das hätte auch irgendwer anders. Also das ist jetzt nicht so, ich weiß nicht. Ja, in Daniels Office geht es auf jeden Fall in der Gegenwart weiter. Ja, Dr. Jackson, also nee, Listen Jackson sagt er jetzt, das ist auch irgendwie merkwürdig, ne? Warum er ihn jetzt also duzt, aber beim Nachnamen nennt, das ist auch irgendwie. Ich will jetzt nicht, dass du hier glaubst,
Sag
du
mal, Miss
schuldest mir einen.
Jackson, das Lied, ja.
Du schuldest mir einen, also außer das würde jetzt irgendwas bringen und Daniel sagt nee, nee, nee und greift sich dann in die Tasche, zückt einen Schlüssel und ich wollte dir jetzt eigentlich nur mein Apartment andrehen. Ja, also Daniel scheint da länger sich darauf einzustellen, in der Atlantis zu bleiben. Ja, Mitchell zögert, aber Danny legt dann die Schlüssel auf den Tisch und geht dann raus. Und ja, Mitchell bleibt zurück und das läuft so. Okay. Wir sind auf Dakara. Wir sehen den Tempel, das Stargate, ein paar Deathgliders, die durch die Gegend fliegen, sind aber wohl von den Rebellen-Forces besetzt. Fehlt noch der Sternenzerstörer. Mitchell kommt dann daran, hat dann diesmal eine grüne SGC-Uniform. Wobei das, ja, okay, ne, eine Combat-Uniform und wir sehen, wie er auf Dirk zukommt, der in seine Jaffa-Roben da irgendwie durch den Tempel marschiert. Und ja, Mitchell kommt an und sagt: Ja, Bruder, ich bin begeistert, was ihr hier mit dem Ort gemacht habt. Auch geil, warum nennt er den Bruder? Das ist ja diese Ehrenbezeichnung, die Jaffa
Ja.
unter sich machen. Ne? Wir sind alle Brüder, Teal'c ja noch Brüder und Schwestern. Ne? Also keiner über dem anderen. Und hast du nicht gesehen, warum Mitchell ihn jetzt als Bruder anspricht? Also da muss irgendjemand im Drehbuch irgendwie gepennt haben, dass Mitchell kein Jaffa ist. Und
Im Deutschen ist es einfach nur: Mann, ich bin begeistert, was du hier aufgebracht hast. Also.
okay. Ja, Teal'c erzählt so ein bisschen über den Aufbauprozess, dass sie hier irgendwie ein paar Säulen abgebaut hätten, um dieses Ancient Monument wieder aufzubauen. Und so von wegen, ja, Mitchell witzelt dann auch so um. Ich hoffe, ihr macht hier Bilder. Und ja, Teal'c kommt dann aber auf das Eigentliche, worauf Mitchell eigentlich hinaus wollte. Wo ist denn der Rest von deinem Team? Und ja, ist irgendwie immer noch irgendwie SG-Me, also anstatt SG-1, sondern SG, also eigentlich ja auch SG-1, ne? Also SG, ne? Ich alleine. Und ja, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt hier bin. Ich habe gehofft, vielleicht könntest du mir dann irgendwie helfen. Und Teal'c überlegt kurz und sagt: Ja, klar, ich kann dir eine Liste von Kriegern geben, die ganz, ganz viel Ehre haben und dich unterstützen können. Ja, das klingt ja ganz toll. Ich weiß ja, wie busy du bist. Und ja, nur wir sind hier gerade bei, irgendwie eine ganz neue Regierung auf die Beine zu stellen, die alle Jaffa-Welten durch die ganze Galaxis irgendwie verbindet. Und wie läuft das denn so? Ja, nicht so, nicht ganz so dolle, sagt Dirk. Ja, ne, also Mitchell hat dafür vollstes Verständnis und ja, vermutlich, ne, sie haben ja ihre Götter gerade erst verloren, dann brauchen sie jetzt vielleicht erstmal eine Zeit, wo sie sich ausruhen können davon, irgendwie regiert zu werden. Und ja, Teal'c, so von wegen, ja, ne, hier gibt es auch ganz, ganz viele alte Kulturen, antiquarische Rituale, ne, und man tut sich schwer, hier irgendwie die Veränderung mitzugehen. Und ja, ne, deshalb sind ja Major Davis und SG7 da und versuchen uns zu helfen. Ja, das hat auch Probleme gemacht, ne? Also, ne, viele sind irgendwie noch in alten Denkstrukturen verhaftet und glauben, dass die Tauri irgendwie noch die Gegner sind. Und ja, ne, also irgendwie könnten sie vielleicht auch ihre Freiheit wieder einschränken. Und ja, auch meine Verbundenheit mit den Menschen hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Und oh Gott, Politik, beschwert sich dann Mitchell. Das ist ja überall gleich. Teal'c bestätigt das wortgewaltig. Indeed. Ja, im Hintergrund läuft Ragnor irgendwie rum, den sehen wir ganz kurz, der jetzt auch dazukommt. Ja, hier Mitchell versucht es dann auch nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Also, wenn das hier diese Liste nicht so ganz das Wahre ist, also wie wäre es denn dann? Und Ragnor unterbricht dann aber, ne, oh, Teal'c, das Council ist wieder zurück aus der Pause. Auch interessant, wie kann denn das Council aus der Pause zurück sein, wenn Teal'c dann noch rumsteht? Weil ist der nicht
Der wurde
da?
übergangen, mal
Ja,
wieder.
naja. Teal'c verabschiedet sich auf jeden Fall dann kurz und sagt dann, ich muss gehen. Und also, ja, im Gehen dreht sich aber Teal'c nochmal um und sagt, ja, gut, dich zu sehen, Colonel Mitchell. Und ja, Mitchell ist weniger begeistert. Ja, Teal'c sagt nochmal, er würde ihm die Liste zukommen lassen. Und ja, hier, ne, viel Spaß da drin. Als Reaktion und ja, so Mitchell läuft dann vermutlich Richtung Gate und quatscht alle möglichen Leute irgendwie so ein bisschen gedankenabwesend an, so von wegen. Na, also hier habe ich schon erzählt, dass ich irgendwie von einem Gott geschickt worden bin. Das macht auch eine Mission from God? Also da kommt er jetzt nicht weit und na, und dann spricht er irgendwie noch andere Jaffa an und sagt: Hier, willst du nicht SG-1? Irgendwie, ne, willst du da nicht irgendwie mitmachen? Und dann sieht er noch eine weiblichen Jaffa und macht die irgendwie noch an. Hey, mein Name ist Carolyn Mitchell, aber sie hat wohl
Im
wenig
deutschen
Interesse.
Transkript steht, es war eine Haktül, aber
Ja.
war es ja. Ja.
Ja, ne, dann denkt er sich aber, okay, er hat sich wohl verlaufen bei dem ganzen Gegaffe und so und fragt dann den nächsten Mal, hier kannst du mir irgendwie erzählen, wo das Stargate ist? Hier ist Stargate, Stargate, Chopper, hi, hier bitte, zeig doch einfach nur mit dem Finger in die Richtung. Ich mach mich dann auf die Socken. Ja, wir gehen dann auch zurück in den Cheyenne Mountain und zwar in den Kontrollraum.
Noch ein Versuch wird da unternommen, SG1-Mitglied umzustimmen. Eins, was jetzt noch nicht im Bilde sozusagen war. Und es ist natürlich Sam und ja, Carter begrüßt ihn auch über ja, Laptop-Kamera. Und mit so, hey, schön Sie zu sehen. Und sie, ihr tut es auch leid, dass sie sich erst jetzt meldet, aber es gab wohl Probleme mit der Kontrolle des neuen Hyperantriebs und außerdem ablenkt mit den Langstrecken-Plotting-Programm blockiert, was die Asgard da übertragen hatten. Naja, ich will Sie da nicht langweilen. Wie geht's Ihnen so? Sie sehen auch gut aus und Mitchell bedankt sich und hören Sie, Sam, ne, kommen Sie doch mal zurück zu SG1. Und Carter, ja, ich habe gehört, Sie haben das Kommando erhalten. Glückwunsch, also ein bisschen ausweichend. Und Mitchell meint es aber ernst, ne? Hier, sie können trotzdem hier ihre Forschungsabteilung leiten, so wie sie es halt immer gemacht haben. Abgesehen davon, ist Dr. Lee beleidigt, weil sie seinen Posten bekommen haben. Wirklich? Und Mitchell, nein, das habe ich eben erfunden. Okay, ich hatte meine Gründe für diesen Job, sagt Carter, und Mitchell hatte auch seine für seinen Job. Einer davon war eben die Arbeit mit Ihnen. Und bitte sagen Sie jetzt nicht, das ist nett. Sie sind auch ein hervorragender Mann, sagt Carter. Das ist nicht dasselbe. Was ist denn, wenn die Welt gerettet werden muss? Und Carter, ja, wenn die Welt gerettet werden muss, bin ich da und ja, mach das, was ich tun kann.
Auch geil. Bitte sag nicht, das ist nett. Im Englischen sagt sie
Ja.
darauf was völlig anderes.
Okay.
We will still work together. Also wir werden trotzdem miteinander arbeiten.
Das ist sehr was anderes.
Ja,
Okay, das ist
komisch.
wieder mal eine der Folgen, die sehr anders ist im Deutschen. Ja. Mitchell meint dann ja, aber was ist, wenn die Welt gerettet werden muss, weil ich missgebaut habe und das nur, weil sie nicht da waren? Tun wir doch einfach so, als hätte ich das nicht gesagt. Und Carter ist damit einverstanden. Technikerin aus dem Hintergrund vom neuen Raumschiff meint hier, Lieutenant Carter, bitte auf die Brücke, ne? Hier bitte auf die Brücke, also so eine, wie sagt man, so eine Durchsage. Und Carter entschuldigt sich, ne? Kann jetzt hier nicht weiterreden. Und na gut, ich lade Sie zum Frühstück ein, wenn Sie wieder auf festem Boden stehen, sagt Mitchell und Carter, jo, alles klar, dann sehen wir uns. Ja, sie verschwindet und Carter wirkt auch ein bisschen niedergeschlagen, lehnt sich erstmal in den Stuhl zurück. Und Mitchell meint dann, tja, Walter, so wie es aussieht, kriegen wir die Band nicht zusammen. Also Grüße an alle Blues Brothers-Fans, guter Film. Ist ja natürlich eine klare Anspielung. Dann geht es ohne Anspielung in einem Flashback weiter. Ja, und zwar wird eben Mitchell von einem Gleiter verfolgt und meint, er kann den nicht abschütteln, ne? Energie umleiten auf die und dann ist es schon so weit, dass eben der Gleiter, dass die F-302 getroffen wird. Banks, alles okay, also sein Co-Pilot hinten, aber der antwortet nicht. Banks, und ich verliere die Kontrolle, halten Sie durch. Aufstieg, Aufstieg, verdammt. Ist wahrscheinlich Ausstieg.
Ja,
Fehlgeschlagen.
eject,
Ja,
sagt er.
genau. Dann ist es hier im Transkript falsch. Mayday, Mayday, wir gehen runter. Ich wiederhole, wir gehen runter. Und ja, man sieht auch, wie die dann eben Richtung so eine Eisschicht runtergehen und dann irgendwann auf dem Boden aufploppen, sehr stark und eine Schneelawine hinter sich herziehend. Dann gehen wir wieder in die Gegenwart zu
Sekunde
Landrys
kurz, das ist
Haus.
auch
Ja.
interessant. Wir haben jetzt drei Flashbacks gesehen und im ersten wurde denen der linke Antrieb abgeschossen. Eigentlich, dass die jetzt so irgendwie ewig in 3 Tagen noch da rumfliegen, noch
Du kannst noch ein
irgendwelche
bisschen kämpfen, dann noch eine
Al-Cache
Viertelstunde oder.
abschießen und hinterher noch eine
Ja.
Viertelstunde sich eine
Das ist eine
Verfolgungsjagd.
komische Reihenfolge, sag ich mal.
Nee, nicht nur
Ja.
komische Reihenfolge, also in 15 Minuten, also ohne Antrieb, fällt sie einfach mal runter. Das ist halt
Aber
so.
die waren so hoch und dann dauert eben der Fall.
Ja,
Ja,
da bist du aber
ja,
schwer tot, wenn du unten ankommst.
ja. Ja, ich weiß auch nicht. Seinem Haus sitzt er da mit Jack zusammen auf der Terrasse und es wird eine Runde Schach gespielt und O'Neill fragt sich, ob er sich schon entschieden hat, wie der Schreibtisch da stehen soll, eher schräg oder parallel zur Tür. Ist das wirklich Ihr Ernst? Kommen Sie extra aus Colorado Springs, um mich sowas zu fragen? Nein, ich musste die Papiere für mein Haus unterschreiben. Für mein Auto, das Motorrad. Denn Trudy sagt dann, er würde nie den Tag vergessen bei mir zu Hause auf der Veranda, als sie da einfach gestanden haben und erzählt haben hier über das Stargate-Programm. Und dann lacht er leicht, ja, ich dachte, einer von uns muss den Verstand verloren haben. Ja, da mag was dran sein, meint O'Neill. Und wie läuft es denn jetzt hier für Mitchell bisher? Wie ist denn das? Sie hätten ihm ruhig sagen können, dass das SG-1 aufgelöst wurde. Der hat Augen gemacht. O'Neill kann sich das schon vorstellen. Aber Landry meint, er wird schon wieder auf die Füße kommen. Er ist ein Stehaufmännchen. Und die, ja, einer der Besten, hat er eben, der auch auf ihn aufpasst. Und nennt ihn ja ein General, ist nur so gut wie Leute, die er befehligt. Und O'Neill, wir hatten das gesagt, das war ich. Dann, ja, setzt er eben, O'Neill ist, ja, oder setzt seine Schachfigur aufs Felddemonstrativ. Ich meine, Douglas MacArthur vielleicht, oder hat was Ähnliches gesagt. Und O'Neill kontert sozusagen auch. Nicht nur auf dem Schachbrett, indem er seinen Zug macht, sondern auch verbal. Hat er nicht auch sowas gesagt wie, es gibt keine Alternative zum Gewinn? Und Landry korrigiert oder meint jedenfalls zu korrigieren und meint dann, im Krieg gibt es keine Alternative zum Sieg. Ja, mit seiner Bierflasche wirft er dann seinen König um und die beiden stoßen an. Also hat Landry wohl die Partie verloren. Sagt doch, sie scheint dafür ein Händchen zu haben. Wir haben hoffentlich noch alle Händchen und gehen dann wieder in den Besprechungsraum rüber.
Kann es sein, dass hier in der Folge übrigens was fehlt? Irgendwie wird doch gar nicht erklärt, warum O'Neill jetzt nicht mehr da ist.
Ich habe auch die Folge gesehen und das meinte ich vorhin auch mit so ein bisschen hauruckartig. Ja, der ist jetzt da, aber mir wirkt es auch so, als fehlt da so eine halbe Folge dazwischen, die das nochmal ein bisschen ausklamüsert, warum O'Neill nicht mehr. Oder ich habe nicht aufgepasst, das ist eben auch immer Bereich des Möglichen, aber mir kam es auch so vor, als ob das sehr plötzlich einfach Fakt ist,
Ja,
aber wieso
ich
und
dachte,
warum?
das mit dem plötzlich, ne, dass du so in die Folge rein und dann sitzt da direkt wer anders, ne? Es hätte aber, es wird auch in der ganzen Folge nicht erklärt, was mit O'Neill passiert ist. Also das fand ich auch ein bisschen sehr, sehr komisch.
Und das ist ja auch ein Main-Charakter und nicht irgendwie, weißt du, wenn Harryman oder mehr irgendwer für 10 Folgen nicht da ist, dann ist es vielleicht komisch, aber man denkt sich nicht viel dabei. Aber so ist schon ein bisschen komisch geschrieben, ja.
Im Briefingraum geht es auf jeden Fall weiter. Wir sehen Mitchell da mit seinen Personalakten und dann taucht ein Female Officer, also eine weibliche Air Force Offizierin auf. Ne, die kennen wir aber schon. Das ist, nee, wobei kennen wir jetzt erst Lindsay oder und erzählt, wird gespielt von Penelope Corrin, taucht noch ein weiteres Mal in derselben Rolle auf. Nur 17 Rollen und sie erzählt, was sie so nicht so alles für tolle Sprachkenntnisse hat. Ne? Sie könnte sogar die Sprache der Höhlenbewohner auf P3K447 sprechen. Und natürlich antikisch könnte sie, ne? So, ja, ganz, ganz toll da drin. Und ja, nee, glaube ich dir. Und dann erzählt sie so ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht, was. Tua Puta Ego klingt mehr so nach Puta. Ich weiß nicht, das ist eher eine Beleidigung im Spanischen. Und
Ja,
ich
okay,
glaube dir.
keine
Und ja, Ego ist lateinisch, also italienisch. Also das ist irgendwie so ein Mischmasch. Und ja, das, ne, das kann man irgendwie auch. Das ist okay. Ne, that's okay. Das kann man gar nicht so ins Artikel
ist wie so eine
übersetzen.
schlechte Castingshow, die ganze
Und
Szene irgendwie.
ja, sie versucht es dann nochmal mit einem anderen Ausspruch. Der bedankt sich, also ist schon irgendwie genervt davon. Dann kommt ganz kurzer Schnitt. Wir sehen einen Militär, der da gegenüber sitzt. Und ja, Mitchell guckt in die Akte rein. Und Dave, so heißt der gute Mann, wird gespielt von Jason Benson. Zweimal 4400, zweimal Smallville, nur 18 Rollen in Summe und erzählt dann 87 Missionsstunden, 32 Alien Planets. Das ist aber sehr geil. 87 Missionen, 32, das sind gerade mal 2,3 oder sowas Stunden auf einem Planeten. Also scheint nicht so gut gelaufen zu sein, diese Besuche. Ja, Frontline Ground Combat auf in fünf und vier unterschiedlichen Locations. Und ja, kannst du mir nicht noch irgendwas von dir selber erzählen? Er sagt dann Mitchell und Dave guckt dann irgendwie so von wegen People call me Dave. Also Leute nennen mich Dave. Jetzt ist dein Name, das steht hier in der Akte. Und er ist wohl nicht so der Hellste und sagt dann, bestätigt das, nickt und sagt ja. Dann sehen wir einen Wissenschaftler. Gespielt von Alistair Abel, einmal die neue Addams Family, einmal Simsalabim Sabrina. Man kennt vielleicht die englische Stimme, wenn man es denn auf Englisch gehört hat. Der hat in der englischen Synchro zu Dragon Ball Z Trunks gesprochen. Einmal
Okay.
4400, einmal Smallville, ein weiteres Mal taucht dann noch ein SG-1 auf, einmal ein Supernatural, einmal Fringe. Auch ein fleißiges Kerlchen, 185 Rollen, der Rest sagte mir aber nichts. Und erzählt so ein bisschen über magnetische magnetische Fähigkeiten, Fertigkeiten eines Planeten, das wäre wohl geeignet für Longstorm Study. Ne, Study, da könnte man auch mal gucken, wie denn positiv geladene Ionen sich auf die Neuronen des Gehirns auswirkt. Dann sehen wir einen Militär, gespielt von Sean Arneson. Insgesamt nur 7 Rollen, überhaupt nichts Bekanntes dabei, der irgendwie Liegestütze vor Mitchells Schreibtisch macht und zählt nur 27, 28, 32 und wieder ein Schnitt. Wir sehen einen weiteren Wissenschaftler, gespielt von Robert Clark. Er hat in The Sixth Day einen Eiferer gespielt, einmal in Andromeda mitgespielt, einmal in der Twilight Zone, einmal 4400. 2 weitere Male taucht er nochmal in SG1 auf. 72 Rollen in Summe, sonst nichts Bekanntes. Und ja, man hätte hier einen Androidenkörper auf PX3989 sich beschafft. Und ja, ne, wir haben jetzt irgendwie versucht, da die Erinnerung von SG1 dann da reinzukriegen, um eine künstliche Intelligenz zu schaffen. Und also Mitchell hat dann direkt irgendwie Gedanken im Kopf, vermutlich von irgendwie Replikatoren oder sowas. Das gibt's jetzt wirklich? Ja, ne, wir haben jetzt noch nicht unser Funding gekriegt, sagt er, so viel glauben wir aber mit ihrem Support. Ne, können wir da vermutlich ein bisschen was Geld reinstecken und ja, machen Sie noch nicht Ihre Entscheidung jetzt. Ne, hier, wir haben noch einen 380-seitigen Report, den Sie erstmal lesen müssen. Wobei das ja jetzt weniger nach einer Bewerbung klingt, sondern mehr, dass er Mitchell um Geld anbettelt. Das, na, also was das jetzt ja, damit zu tun hat, ist ja irgendwie so ein bisschen. Mitchell steht auf jeden Fall auf und dreht sich dann, er dreht dann um und schaut nochmal hinaus ins unteren aufs Stargate. Wir sehen nochmal einen.
Das widerspricht sich ja auch, ne? so einen kompakten, aber gründlichen 380-Seiten-Bericht, das ist einfach nur ein Buch. Das ist ja kein Bericht, so Berichte sind, keine Ahnung, 50 Seiten. Mein. Also das ist schon krass, finde ich. Aber
ja. Thorough heißt ordentlich. Na, also ja, das okay. ist halt ja. wirklich ausführlich auf alles eingehend. Und ja, Flashback, wir sehen Mitchells abgestürzte F-302. Ja, er ist ein bisschen benommen und wir sehen, wie der Wind durch das gesplitterte Glas der Frontscheibe oder was auch immer das ist, weht. Wir hören im Hintergrund ein bisschen Funkverkehr und ein Kirkland, den hören wir dann jetzt irgendwie besser. Er wird gespielt von, wir hören ihn nur, wird gesprochen von Kurt Max Runte, Summer Sentinel, einmal Akte X, einmal First Wave, einmal Dark Angel, einmal Twilight Zone, Ed in X-Men 2, einmal Battlestar Buddy in Alien vs. Predator 2, einmal Smallville, einmal Supernatural. 98 Rollen. Und der irgendwas von gelben Lichtern erzählt und sie kommen aus der Oberfläche, ne, ich weiß nicht, was es sind und oh Gott, sie zerreißen, zerfetzen den Gegner, es ist einfach herrlich. Und irgendjemand anders berichtet über das Kommen, so von wegen, ja, Ancient Weapon, das ist SG-1, die haben gefunden, wonach sie gesucht haben und ein anderer berichtet dann auch so von wegen, ja, Enemy Ships sind zerstört, ne, sie fliegen überall in die Luft, also explodieren überall. Ja, Mitchell hört das noch und dann verliert er das Bewusstsein. Ein weiterer Flashback, vermutlich einige Zeit später. Wir sehen eine Krankenschwester, die sich über, ja, vermutlich Mitchell beugt. Wird gespielt von Wendy Russell, hat insgesamt nur 5 Rollen. Sie spricht ihm gut zu und ein Doktor Blink. Achso, er blinkt, das ist gar nicht der Doktor. Ja, okay. Die Atmung wäre schwach, erzählt sie dem Doktor. Der Doktor wird gespielt von Claude Nolten, einmal 7 Days, einmal Arrow, einmal Supernatural, dreimal Supergirl, nur 67 Rollen. Er sagt auf jeden Fall, er bräuchte auf jeden Fall jetzt mal einen Ultraschall. Mitchell blinkt nochmal, also dem fallen wohl immer wieder die Augen zu und dann ist das, also ist eigentlich Flashback nach Flashback nach Flashback. Ja, ein Air Force Officer wird gespielt von Donna White, einmal MacGyver, die alte Serie, einmal Akte X, einmal Millennium, einmal Viper, einmal First Wave, einmal Andromeda, 39 Rollen. Er sagt dann, ja, ne, erzählt dann, dass Adam Banks Körper wohl recovered wurde um 8.43 Uhr heute früh. Dann macht er wieder die Augen zu und dann sehen wir Mitchells Mutter. ach, da habe ich vertan. Donna White ist Mitchells Mutter. Hier ist so in jeder Zeile irgendwer. Der weibliche Air Force Officer wird gespielt von Mara Anderson. hat zuletzt, nee, Quatsch, das ist ein männlicher. Mark Anderson war Bob zuletzt in Warhammer Extreme. Mitchells Mother ist dann, oh Gott, Cameron, und dann ne, wieder einmal Augen zu und wieder auf und dann wieder der Doktor. Ja, Physiotherapie erzählt er und dann wieder ein Augenschlag später. Daniel, der da irgendwie an Mitchells Bett sitzt und na, so von wegen, ja, ohne dich wären wir jetzt überhaupt nicht hier. Ob er das jetzt überall gemacht hat? Weißt du, jeden Piloten, der da irgendwie involviert war, bei jedem mal rum und danke, danke, danke.
Da musste schon ein paar Wochen Zeit haben für so ein paar Wochen.
Ja. Wieder ein Augenschlag später, wir sehen Colonel Carter, wie sie da mit zwei anderen Air Force-Leutchen steht und ihm die Medal of Honor gibt. Und sie sagt auch noch, so von wegen, es wäre die Kongress Medal of Honor, so wird die zwar genannt, aber ist eigentlich nur die Medal of Honor. Und sie sagt dann, ja, ne, in Anerkennung ihrer Dienste im Namen des Präsidenten. Was hier ein bisschen merkwürdig ist, zum einen macht der Präsident das selber oder sein Stellvertreter, aber nicht bestimmt nicht Colonel Carter. Und außerdem, er hat die Medal of Honor gekriegt. Er war am Anfang zu sehen mit seiner Paradeuniform, da klemmte die aber nicht drauf. Also hat er vergessen, hat er wieder abgenommen. Ist doch nichts. Also ich habe die nicht vom Präsidenten bekommen, dann kann ich auch in der Schublade bleiben, nee, hier von Colonel Carter oder so.
Oder habe ich wieder umentschieden. Wir haben da doch einen gefunden, der auch Pilot war.
Ja.
Dem haben wir es gegeben. Ja.
Dann wieder ein Augenschlag, Augenzwinkern später, da sehen wir O'Neill, der am Fenster steht und ne, ihm irgendwie noch zuraunt hier von wegen, wird wieder schnell wieder gesund. Und ja, ne, da haben wir auch das Versprechen, ne, wenn du wieder wach bist, dann kannst du alles haben, was du willst. Also ich meine jetzt auf professioneller Ebene, also nicht wirklich alles. Und das war so, wo ich mir hingeschrieben hatte, ja, also bitte, der hat einen Alkesh abgeschossen. Das ist jetzt, ne, also warum an dem da jetzt irgendwie so Honig und dem es ergibt sich mir nicht. Das ist auch, glaube ich, der letzte Flashback. Ja, deshalb hatte ich mir das zusammenfassend da nochmal hingeschrieben. Ja, in der Gegenwart im Gate Room geht es weiter.
Da geht nämlich jetzt der Alarm los und Mitchell kommt zu Lentry in den Gate Room gelaufen. Und was gibt's denn, Sir? Ach, wollte sie einfach hier haben. Der SG-12 hat sich hier vor 5 Minuten gemeldet. Sie müssen jetzt gleich eintreffen. Und dann über Lautsprecher der Walter. Ja, empfange Identifikationscode Iris wurde geöffnet. Hä, müssen nicht heißen, wird geöffnet? Naja, SG-12 kommt dann zusammen mit niemand anderen als, haltet euch fest, das ist die dritte krasse Sache der Folge sozusagen, Vala Maldoran durchs Gate spaziert. Die hat so einen schwarzen, engen Lederanzug an und so einen Mantel, den sie lässig da auf der Schulter geworfen. Und ja, sie bleibt da erstmal stehen, Handy in die Hüften, guckt sich um. Tja, jetzt starrt mich doch nicht alle so an. Ja, und Lentry, willkommen im Stargate Center. Ich bin General Lentry. Vala geht die Rampe runter. Vala Maldoran, danke für die nette Begrüßungsparty. Wir hatten eine tolle Zeit, bis wir uns gefunden hatten. Na, Jungs? Und ja, sie schaut zu diesen Mitschildern runter. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Das hätte ich bestimmt nicht vergessen. Und das ist natürlich eine ironische Anspielung an die Serie Farscape, wo eben beide zusammenspielten. Ben Bowder als John Crichton und eben Claudia Blake als Aaron Sun, wenn man das so ausspricht. Landry, ja, hier Lieutenant Colonel Cameron Mitchell. Und Mitchell findet das schickes Outfit und Vala lächelt, danke. Sie geht einmal provokativ genau zwischen beide Männer so durch, da ist so eine Mini-Lücke, sie quetscht sich da einfach durch. Nicht, dass ich nicht begeistert wäre, so viel Testosteron zu meiner Verfügung zu haben, aber wo ist mein Daniel? Auch cooler Satz. Ja, im Besprechungsraum geht es dann weiter. Da kommt in Anführungszeichen ihr Daniel, der übrigens ab dieser Folge halt diesen krassen Bart hat. Warum? Gibt es dann nachher noch zu besprechen. Bleibt dann erstmal in der Tür stehen, so nach dem Motto, und dann sieht er Vala und die lächelt ihn an und Daniel so, okay, wo ist sie? Ja, ich finde es auch fantastisch, dich wieder zu sehen. Wie ist es dir ergangen, sagt Vala und Daniel, die Tafel, die zu dem sagenhaften, verschollenen Antigerschatz führt. Vala stützt sich am Tisch ab, so eine Tafel gibt's nicht. Und Daniel so, was? Naja, ich habe gelogen und ich wollte es dir persönlich sagen. Und dann flüstert sie, ich bin schwanger und Lentry, es ist ziemlich sicher deins. Jedenfalls stehen die Chancen und dann verzieht den Mund so 1-10 und dann zwinkert sie noch dem Mitchell zu, der da verdutzt sitzt und grinst. Und ja, Daniel macht dann wieder kehrt praktisch und hat keinen Bock darauf. Und Lentry mahnt, ja, Dr. Jackson, er bleibt dann stehen. Wir haben sie wegen ihnen durchs Gate gelassen. Tut mir leid, ich muss sowieso noch ein bisschen was packen. Und Landry steht dann auf hier. Die Daedalus fliegt erst in 12 Stunden. Stehen Sie zumindest, sehen Sie sich das zumindest mal an. Und dann verschwindet er. Mitchell öffnet diesen so einen Metallkoffer eben und Valar holt da eine Tafel raus und bedankt sich. Daniel kommt dann auch dahin und nimmt die Tafel. Tja, ich weiß nicht, wo du das her hast, aber du bist wohl reingelegt worden. Das ist irgendein Kauderwelsch. Er gibt ihr die dann zurück, die Platte, und Valar meint, da gehört aber noch ein Code dazu. Daniel und Mitchell sehen sich eben die Tafel nochmal an. Daniel sagt, das kann er aber eben nicht in ein paar Stunden knacken. Valar sagt aber, dass sie den Code kenne, und beide staunen. Und ja, und wozu brauchst du mich dann, fragt Daniel. Naja, sagt sie, es ist, also zum Lesen ist es okay, ne, aber verstehen ist eine andere Nummer. Das Individuum, von dem ich sie habe, hat mir versichert, dass der Schatz, der darin beschrieben wird, hier auf der Erde ist. Ich hätte mit dem Schiff kommen und selbst danach suchen können, aber ich weiß nichts über euren Planeten. Außer, dass er einen ziemlich interessanten, wenn auch limitierten Genpool hat. Ja, die beiden schauen auf und sehen sich dann an,
Das ist aber
bevor sie wieder
vor allen Dingen,
nachrichten.
worauf nimmt sie da Bezug? Also die Erde hat von allen Go'uld regierten Planeten die meisten Menschen. Ne? Also mit 8 Milliarden, ich weiß nicht,
Ja, vielleicht kennt
wie
sie
soll
noch
das denn?
krassere Planeten. Ich weiß
Das
es
kann
ehrlich
ich mir nicht vorstellen, haben wir noch nie
nicht.
gesehen.
Ja,
Also,
nee, ja.
ne? Also selbst die Genii werden nicht so
Ja.
viele Leute auf ihrem eigenen Planeten haben. Also das ist hier schon High Life. Wie sie da jetzt drauf kommt, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, es war eine Anspielung auf irgendwas, aber vielleicht ist es in der Trivia noch. Ich habe mir da tausend Sachen notiert, deshalb. Naja, wir gehen dann weiter in Daniels Büro. Der will jetzt trotzdem irgendwie anscheinend noch schnell diese Tafel entschlüsseln, damit er dann über Daedalus kann und Ruhe hat nach dem Motto. Und ja, wo hast du die jetzt hier her irgendwie? Weil er meint, ja, die Jaffa haben ihre Freiheit erlangt, aber es gibt immer noch ein paar Go'uld da draußen. Sie stöbert dann Daniels Sachen durch. Ja, die haben allerdings ihre Dynastien verloren und sind auf der Flucht oder verstecken sich. Daniel meint, dass sie zweifelsfrei Spline schmieden würden, um eben an die Macht zurückzukommen. Und weil er, ja, und in der Zwischenzeit haben sie heftige Probleme mit ihrem Lebensstil, diesen aufrechtzuerhalten, an den sie sich eben die letzten 5000 Jahre so gewöhnt haben. Abgesehen davon sind zurzeit eine ganze Reihe von hochinteressanten Artefakten auf dem Markt. Ja, sie
Das
stützt sich dann
ist
wieder auf den
im
Daniel.
Englischen, also da ist es auch wieder ein Übersetzungsfehler, ne, so von wegen, weil sie sagt, ne, aus direkt daraus resultiert. As such. Ne, deswegen gibt es so viele interessante Artefakte auf dem
Okay,
Markt.
ja.
Ne, die Go'uld verkaufen dann
Das
ihren
ist
Hausstand, damit sie
zusammenhängt,
sich
ja.
weiter Kaviar essen können oder sowas.
Valar sagt aber, das ist jetzt nicht die Frage. Ne? Die Frage ist, was ist es wert? Und Daniel meint, dass die Antiker eben nicht bekannt sind für irgendwelche geheimen Goldschätze. Nimmt einen Gegenstand neuen in die Hand. Wie dieses hier zum Beispiel. Es sind goldene rechteckige Platten, nicht sehr groß, vielleicht dass sie ums Handgelenk passen würden. Valar nimmt dann ein zweites, welches identisch aussieht, in die Hand. Und Daniel, ja, einen Augenblick. Diese Markierungen sind Go'uld-Zeichen. Ich dachte, die wären von den Antikern. Was haben die damit zu tun? Valar meint, ja, das sind eigentlich nur so lose mit der Tafel verbunden. Ja, wie? Na, kennst du zufällig den Go'uld-Nut? Ja, oder meinst du die ägyptische Göttin? Genau, meint Valar. Das ist auch geil.
Ja,
Ja, nee.
das ist ein Übersetzungsproblem. Im Englischen, have you ever heard of the Go'uld Nut? Und Nut ist eine Nuss. Und Daniel fragt danach, wie ein Cashew? Peanut? Ne?
Ach
Oder,
so,
ah,
ja.
meinst du die ägyptische Sky Goddess?
Nee, noch nie von gehört, meint Daniel jetzt. Und weil er sagt, es waren eben die zeremoniellen Hochzeitsarmbänder. Sie trugen das eine und ihr vorübergehender Mann, auch geil, das andere. Vorübergehend? Naja, sie hatten viele, eine der wenig bewundernswerten Dinge an ihr. Und dann schlägt sie Daniel hier Armband ums Handgelenk, zack, au, und das rastet so irgendwie ein, schnappt sich seins. Was soll denn das? Er zieht dran, aber es geht nicht ab. Wache, und dann zwei Wachen kommen rein und richten die Waffen auf Valar. Okay, das war lustig, jetzt nimm's wieder ab. Und Valar, nee, erst wenn wir den Schatz gefunden haben. Was? Sie schlägt dann das andere Armband um ihr eigenes Handgelenk. Ja, diese Armbänder schweißen uns zusammen. Die Tafel gehört mir und ich will meinen fairen Anteil an dem Schatz haben. Mein Schatz. Daniel starrt sie nur genervt an. Und sie lächelt nochmal kurz, und dann geht's nicht mehr lächelnd in Lees Labor im Stargate Center.
Genau, der ist da mit einer Säge dran, also einer elektrischen Säge, ne, und versucht da irgendwie das Ding durchzuschneiden, aber ne, Sagt er, ah, das ist jetzt, ne, irgendwann geht sie kaputt, also das Sägeblatt. Das ist jetzt schon die dritte Klinge, sagt er, ich glaube nicht, dass wir es abschneiden können. Oder so wegen, wir könnten die Hand, also wenn wir die Hand abnehmen, so von wegen, ja, ich weiß, es klingt nicht nach einer tollen Option, so von wegen, aber ne, Dr. Bennett hat hier großartige Erfahrungen damit gehabt, um irgendwelche Gliedmaßen wieder anzubringen. Danny unterbricht. Ja, was ist denn das eigentlich für eine Kacke? SG-12 sollte die doch so untersuchen. Ja, ne, haben sie auch, aber muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo sie durchkam, gaben die Bracelets keine Energie ab, also hatten keinerlei Energiesignatur und selbst jetzt, ne, er guckt auf seinen Monitor, selbst jetzt ist das kaum wahrnehmbar, kaum erkennbar. Ja, und was tut es? Was, wie wirkt es? Und liegt keine Ahnung. Ja, ne, und ja, Daniel macht sich dann eigentlich so halb schon auf die Socken und sagt, ja, ich brauche noch ein bisschen was Zeit, ich brauche noch ein bisschen was Zeit. Und ja, Daniel nimmt sich derweil die Schutzbrille ab, die er da anhatte. Ich werde schon rausfinden, was das war, sagt er. Und Daniel steht dann auf, legt noch das Schutzglas weg. Und ja, als er in den Türrahmen tritt, ja, bricht er plötzlich zusammen, bewusstlos und Lee dann, oh Gott, geht's dir gut, geht's dir gut, geht's dir gut. In der Holding Cell sehen wir, wie Landry da reinkommt mit einem Guard und ja, Vala lehnt da an einem Schreibtisch und hat's jetzt irgendwie auch geil, weil das ist sowas, das kennt man ja aus so alten Polizeifilmen, wo man den Verdächtigen irgendwie interviewt mit dieser Lampe, die man ihn anstrahlt, weil das tut sie hier auch. Wobei das jetzt auch merkwürdig ist, weil sie.
Ich höre dich irgendwo nicht mehr. Vielleicht niest du gerade wieder. Thomas Rechner ist gerade eingefroren. Es ist nämlich ganz bitter winterlich kalt, wenn ihr das hört. Vielleicht müsst ihr gleich weitergehen. Ich weiß es nicht. Drück die Daumen.
Ja, ich habe eine Tochter in deinem Alter, die hat nicht auf mich gehört, seitdem sie 12 ist. Egal, was ich sagte. Und ja, war da darauf hin. Du willst mich jetzt nicht mit deinem persönlichen Leben quälen, belästigen. Ne? Also, wenn du das machst, so also 2-3 Stunden davon, das könnte mich wirklich, knacken. Und Landry, ich gehe da nicht wirklich so drauf ein. Ich mag es nicht, irgendwie hintergangen zu werden. Ich will niemandem wehtun, sagt sie. Ja, ich hoffe doch wirklich, dass das zu was ganz, ganz Tollem führt, aber das ist halt wirklich nicht leicht da draußen und ja, ein Mädchen hat zu tun, was zu tun ist und ja, ne, Landry sagt, ich habe keinen Bock hier auf deine tränenreiche Story, ne, so wenig, wie du auf meine Lust hast und so von wegen. Na, ich wollte Ihnen nur sagen, so, dass Dr. Jackson sich dafür eingesetzt hat, Sie durchs Gate zu lassen. Und ja, wir dachten wirklich, das, was Sie anzubieten hätten, wäre legitim. Na, aber jetzt hat er eine Alien-Device an seinem Arm hängen. Und ja, ne, so von wegen, was wir da jetzt irgendwie draus machen, liegt an ihm alleine. Also wenn ich Sie wäre. Und ja, Vala greift in dem Moment aber nach Landrys Schulter und plumpst auch zu Boden. Und ja, der Wächter bürgt sich dann runter und fühlt ihren Puls in der Krankenstation. Geht es dann weiter? Daniel wacht auf in einem Krankenbett und hat natürlich den typischen blauen wie nennt man das, Krankenhaus-Nachthemd an.
Und, Kittel oder?
Ja, ja. Ist halt auf jeden Fall ein Monitor angeschlossen. Tiag sitzt daneben, also ist wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergangen. Ne, Tiag ist mittlerweile wieder da, hat auch wieder seine Jaffa-Roben an. Daniel sieht ihn. Tiag und Daniel Jackson. Und ja, Mitchell taucht dann auch noch dazu auf und setzt sich auf den nächsten Stuhl. Wie geht's dir denn? Und danke, was ist denn überhaupt passiert? Das ist das Bracelet, sagt Mitchell, und Daniel hebt seinen Arm hoch und schaut sich das Bracelet an. Tiag weist da mehr Details zu, es heißt Cormac, oder man nennt es Cormac, und Mitchell nickt auf Tiag zu, dachte mir, dass er wissen könnte, was das ist. Ja, Daniel erzählt da ein bisschen, was Vala ihm erzählt hat, der Gur-Ult-Nut-Marriage-Thing, und nee, das glaubt Tiag nicht, und nein. Ja, hätte er wissen sollen, sagt Daniel, so, ich habe da jetzt irgendwie nur ein bisschen Info zu, sagt Tiag. Na, Kronos hat diese Technologie benutzt, wenn es darum ging, einen Gefangenen, der von Wert zu transportieren und dem einen seiner Jaffa anzutrauen. Und ja, jeder bekam eins, der Prisoner und der Jaffa. Und wenn sie sich für eine längere Zeit voneinander entfernt haben, dann würden sie krank und sterben. Beide? Ja, das ist ja auch das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Hört man Wala irgendwie sagen, die Kamera schwenkt, wir sehen Wala in einem anderen Krankenbett liegen. Hat auch ein blaues Häubchen, blaues Kittelchen an und ist auch am Monitore eingeschlossen. Ist aber festgemacht mit Lederarmbändern. Du wusstest das nicht? Ja, ich wusste nicht, dass es dich krank macht. Ne? So von wegen, ich wusste auch nicht, dass das irgendwie denselben Effekt auf mich haben würde. Ich frage mich sowieso, das wird jetzt auch nicht so wirklich raus, so von wegen, was sie sich denn vorgestellt hat, was da überhaupt mit sein sollte. Keine Ahnung. Ne? Also, das kommt da jetzt auch nicht so
Nee, ja.
in der Folge raus. Und was heißt, du weißt das nicht? Und ja, die Person, von der ich es gestohlen hatte, hat mir diesen Teil nicht erzählt. Und dann Mitchell dann auch so von wegen, ja, die Frage ist doch eigentlich, warum würden die Go-Ult überhaupt so ein Ding so programmieren oder so herstellen? Ja, nur Jafar für ihre Inkompetenz bestrafen. Und Mitchell, ach so, ach so. Ja, denn wenn es sich dein Tier, kannst du es abnehmen. Herr Dan Jackson, tut mir leid. Ich habe von dieser Technologie wirklich nur im Vorbeigehen mal gehört und Daniel ist mittlerweile echt wütend, wendet sich an Wala. Komm, sag mir, du kannst das abnehmen. Und Wala, nach einigen Zögern, sie scheint sich da irgendwie dran zu ergötzen, dass Daniel ihre Hilfe braucht, sagt sie, ja, weiß ich. Also, ne, wenn die Person, die mir das hier, also bevor ich es gestohlen habe, die Wahrheit erzählt hat, und dann tu es. Und Wala dann irgendwie so, ja, bitte, ja, okay, wir finden erstmal den Schatz und ich kriege meinen Anteil und ja, alles klar. Die Runde wendet er sich auch nochmal und fragt dann, ja, nur um mal ganz sicher zu sein, wenn ich sie töte, dann sterbe ich auch. Tjalk nickt. Ne, ist genauso, als wenn du ihre Nähe verlässt und ja, ne, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach den Schatz finden, sagt dann Mitchell und ja, Daniel schaut irgendwie hoch zu ihm und ja, er sieht die verborgene Frage in seinem Blick und sagt dann, die Daedalus ist vor 2 Stunden leider aufgebrochen und Daniel legt sich wieder ins Bett zurück und ja, Tjalk hat so ein bisschen Mitleid mit ihm und ja, hier, ne, das Tableau ist auch hier in Ancient Code geschrieben. Wenn du jetzt schon nicht irgendwie die Atlantis irgendwie auf Schatzsuche gehen kannst, können wir doch hier irgendwas finden. So von wegen, ja, außer du hast natürlich jetzt irgendwie Bock, sie zu heiraten. Und Vala ist begeistert scheinbar, weil sie grinst. Sagt, ja, komm, hier, lass uns Babys machen. Daniel seufzt. In seinem Büro geht es an der Stelle dann aber auch weiter.
Nachdem das nun geklärt ist, übersetzt der nämlich die Tafel. Bist du sicher, dass das der passende Code ist? Und Valar begutachtet dann Daniels Museum sozusagen. Ja, wieso? Und Daniel, ja, ich fasse es nicht, dass ich dafür die Daedalus verpasst habe. Naja, kommst du drüber weg. Und Mitchell zu Teal'c dann, ja, musst du nicht zurück nach Dakara? Der Hohe Rat hat sich auf morgen vertagt. Neugierig? Korrekt. Und Mitchell, siehst du, das ist doch toll, nicht wahr? Wieder Teil dieses Teams zu sein. Wieder zusammen ein cooles, antiker Geheimnis aufzudecken. Na schön, wir arbeiten nicht alle daran, aber ich wette, Dr. Jackson wird jeden Augenblick eine wichtige Info entdecken, die uns auf ein großes Abenteuer schickt. Ja, der sitzt am Computer und das kann nicht stimmen, meint er. Wieso nicht, sagt Waller und geht zu Daniel. Naja, das ist ein Teil der Datenbank, die die Atlantis-Expedition zurückgebracht hat. Vor allem ist es eine Liste der Namen von Antiker, die den Planeten verließen, als er von den Wraiths belagert wurde. Und Teal'c ergänzt, vor tausenden Jahren. Und jawohl. Und was hat das jetzt mit dieser Tafel zu tun? Fragt Valar. Naja, sagt Daniel, also die Tafel spricht von einem Schatz, aber es gibt da keinen spezifischen Hinweis irgendwie, wo der ja sein könnte. Und Valar setzt sich dann auf den Schreibtisch. Tja, er soll auf jeden Fall hier sein. Das hat mir die Person, der ich es gestohlen habe, gesagt. Sie wird dann von drei ungläubigen Leuten eben angestarrt, bevor ich sie gestohlen habe. Tja, sagt Daniel, ich glaube, hier. Er ist hier, denke auch, also denke ich mal, wo der auch ist. Und Mitchell, okay, Auszeit. Er macht dann dieses Sportzeichen, ne, dieses T, glaube ich, ist es, mit den Händen, ja. Wenn die Tafel nichts sagt und Daniel meint, ja, sie sagt nichts Genaues, aber sie ist gezeichnet von einem Kerl namens Mördin. Und Daniel sieht alle erwartungsvoll an und niemand kann seine Erwartungen erfüllen, eine Reaktion zu zeigen. Denn Mitchell meint auch, ja, du. Höre ich zum ersten Mal, keine Ahnung. Und Daniel, ja, glaube ich nicht. Das Verrückte ist, dass der Name auch in der Datenbank erscheint. Und Teal'c dann, ja, der Antiker, der diese Tafel geschrieben hat, ist von Atlantis zur Erde zurückgekehrt. Daniel bejaht das. Mitchell meint, ja, ich habe einen Onkel Marvin, aber ich kenne sicher keinen Myrdins. Naja, sagt Daniel, wir würden den Namen irgendwie auch anders aussprechen. Schon mal von Merlin gehört. Und Mitchell, Merlin, König Artus und die Ritter der Tafelrunde? Einer Davon war Merlin und Daniel nickt. Der war ein Antiker und Daniel, ja, sieht ganz so aus. Und Mitchell, ja, seht ihr, das ist das, was ich gemeint habe. Er sieht dann Tirk an und zeigt auf Daniel. Ja, wir zeigen auf den Besprechungsraum im Stargate Center. Dort hält Daniel einen seiner berüchtigten Vorträge. Dieses Mal über Mythologie und eben Personen und eben die Tafelrunde, Arthur etc. Und meint dann auch, dass Artus wurde dann in einem Boot von Merlin weggebracht. Angeblich war er auch auf dem Weg nach Avalon folgendes erwähnt, weil es nach der Legende ein verzauberter Ort ist, wo sie die Toten treffen. Damals glaubten da einige, dass Artus nicht gestorben sei, sondern eines Tages zurückkommen würde. Nach allem, was wir über die Antike wissen, könnte Avalon eben dieser Ort sein, an dem Merlin Artus den Sterblichen half, aufzusteigen. Und hier, ja, ist es nicht untersagt, den Antikern eben sich bei der Existenz davon Sterblichen einzumischen. Daniel meint, ja, bei aufgestiegenen Antikern ja, aber möglicherweise ist Merlin nicht selber aufgestiegen, sondern war den Menschen in der Evolution weit voraus. Und Landry ist ein bisschen ungeduldig. Ja, was hat denn das jetzt damit zu tun, wo dieser Schatz jetzt angeblich vergraben sein soll? Naja, sagt Daniel, es gibt da irgendwie widersprüchliche Interpretationen, doch immer wieder gibt es da auch Hinweise auf die Ritter der Tafelrunde, die große Schätze aus den entferntesten Winkeln von Artus Reich da zusammentrugen. Und in der magischen Festung von Avalon, und Mitchell unterbricht ja, inklusive des Heiligen Grals, könnte man sagen, sagt Daniel. Ja, Valar hat sich irgendwie jetzt aufmerksam aufgerichtet. Und dieser Gral ist ja was wert, so, also typischer Valar-Move. Mitchell dreht sich da mit einem bestimmten Blick um und die meint nur, was ist? Daniel fährt fort, dass eben 1191 glaubten Mönche, das Grab eben von König Artus zu finden. Auf dem Steingrab lag ein Bleikreuz mit der Inschrift Hic Jacepce Plutus Inclitus Rex Arturius in Insula Avalonis oder so ähnlich. Hier liegt König Artus gestorben auf der Insel Avalon. Aber das wurde nicht so ernst genommen bis zum Jahre 1278, bis da eben Heinrich II. Das Grab exhumieren ließ. Seither ist eben Glastonbury, ein kleines Städtchen, habt ihr vielleicht schon von gehört, etwa 200 Kilometer westlich von London, eben eine Pilgerstätte für die Gläubigen. Landry steht dann auf, ja, und wo wollen sie denn rauf hinaus? Also kann es auch immer nicht, diese Vorträge nicht, ist nicht so ein Vortragsmensch. Ja, Mittel steht auch auf und ja, Landry winkt nur ab, er soll sich hinsetzen, also hier kann nur einer aufstehen. Daniel meint, dass eben nach der keltischen Legende Glastonbury, der Hügel da, der über der Stadt thront, eigentlich hohl sei und darin befindet sich der Eingang zur Unterwelt von Avalon.
Hier wird behauptet, dass Henry II. Das befohlen hätte. Der war aber zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre tot. Der hat aber befohlen, generell nach dem Grab Ausschau zu halten. Also er hat die Ausgrabung befohlen, aber er hat einen generellen Befehl gegeben, hier von wegen, such danach. Na, aber zu dem Zeitpunkt war er schon 2 Tage tot. 2 Jahre tot.
Das ist alles Fake News-Folge hier. Landry fragt dann, ja, wer hat, und da hat niemand irgendwie bisher eine geologische Untersuchung gemacht. Daniel, ja, es gab wissenschaftliche Studien, die sich, und Landry, ja, Jackson. Ja, ich spreche hier von den Antikern, Sir. Es ist durchaus denkbar, dass der unterirdische Eingang irgendwie versiegelt wurde. Und Mitchell, ja, Sir, wir könnten die Asgard-Sensoren einsetzen, die an Bord der Prometheus sind, um etwas zu finden, was wir eben bisher nicht gesehen haben. Und Landry ist dann erleichtert. Danke. Tja, vor 2 Jahren hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir mal eine Meile unterm Eis von der Antarktika einen Antiker-Außenposten finden. Er schaltet das Licht wieder ein. Ich rufe den Präsidenten an. Ich bin sicher, er wird den britischen Premierminister informieren wollen. Na, dann verschwindet er in seinem Büro und Mitchell steht auf und geht zu Daniel rüber. Na, ist doch super. Haben Sie schon mal mit Carter jetzt gesprochen oder wie oder was? Und sie kann nicht mitkommen. Was? Das ist doch ein Riesending. Wir könnten vor einer weiteren Entdeckung der Antiker-Technologie stehen. Ja, es wird Sie sicher sehr interessieren, sagt Daniel, was wir da finden. Und klopft ihm dann auf die Schulter und geht. Und Valar hakt sich bei Daniel ein. Hey, sie will sich nur rar machen. Und Mitchell, tja, das sagt die Richtige. Und wir verlassen diesen nicht rar gezeigten Besprechungsraum und finden uns auf der Prometheus wieder.
Wir sehen einen, ich weiß gar nicht, was der für einen Rang hat, aber auf jeden Fall irgendwie den Science Officer würde das bei Star Trek sein, Marx, der da an verschiedenen Stationen sind noch andere Leute, und da war Tialk, Daniel, Vala rein, Marx, der Science Guy, wird hier gespielt von Martin Christopher, einmal Twilight Zone, 11-mal taucht er in derselben Rolle in SG-1 auf, 5-mal noch in SGA, 3-mal Eureka, einmal SGU sogar und einmal Fringe. Ich habe mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, wie viele Rollen er in Summe hat. Wobei Martin Christopher, da muss ich immer so an hier an Winnie Pooh denken. Christopher Robin heißt er dann, ne? Ja, so irgendwie so, ja. Vala dreht sich dann um und bleibt aber in der Nähe von Daniel und er nimmt da aber seine Waffe irgendwie nochmal unter Augenschein und ja, man blockiert den Ausgang und sie witzelt noch so von wegen, ja, das bringt Erinnerungen zurück und ja, Daniel, so wie das denn, ne? Ist das nicht die Stelle, wo ich normalerweise dich irgendwie zusammenschlage? Und er so, hä, was? Nein. Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier beim letzten Mal irgendwie und ja, aber sie witzelt vermutlich nur, weil sie irgendwie Daniels Kindern in die Hand nimmt und ja, Mitchell drängelt sich da irgendwie zwischendurch. Hier, geht's. Max, was haben sie denn? Und ja, hier laut den Asgard-Sensoren haben wir irgendwie eine Energiedistortion irgendwie aufnehmen können und da ist irgendwie, die irgendwie das Deep Ground Sonar normalerweise irgendwie irritiert hätte. Und es gibt auch eine große Kaverne, eine Network von Tunneln, Smaller Caves und ja, well done. Und ja, Vala dreht sich dann zu Max um, guckt dann auf den Monitor und sagt das irgendwas über wertvolle Metalle? Und Daniel zieht dann Vala aber dann zurück von Banks. Und ja, hier so von wegen, ne, wir haben ja irgendwie eine ganze Karte dieser ganzen Struktur. Kannst du uns da irgendwie reinbringen? Fragt dann Mitchell direkt. Und ja, eine halbe Meile Untergrund, gibt keinen offensichtlichen Zugang von der Oberfläche. Und Daniel schlägt nochmal Asgard-Beams vor und Mark sagt, nee, haben wir schon probiert, ne, was auch immer dieses Energiefeld ist, da kommen wir irgendwie nicht durch. Und Vala schlägt dann Ringe vor und alle gucken sie an. Ja, die Ancients waren doch die Gatebuilders und sie haben auch die Ringe. Das ist auch das erste Mal, dass wir das hören, ne? Also wir wissen das von den Gates mit den Ringen, das war jetzt neu. Ne? Wir wissen, dass sie auch die Ringe gebaut haben und sie mussten ja auch da irgendwie rein und raus. Und wenn, ne, wenn das Schiff hier Ringe hatte, dann können wir so von wegen, ja, sagt Daniel, sie hat diesmal aber recht. Ja, nur sagt Marx, also wenn Ringe da unten sind, dann können wir sie an, können wir da runter ringen, und aber eure Radios werden nicht funktionieren. Daniel wird dann auf die Schulter geschlagen von Mitchell, ja, sieht so aus, als werden wir hier alle gehen, und ja, ne, ihr seid auf euch allein gestellt, weist Marx nochmal drauf hin, und ja, Vala wird gentlemanös der Vortritt gelassen. Mitchell so irgendwie so Tiag, nachdem Daniel und Vala da vorweggehen, so, das wird schon sehr, sehr spaßig. Ja, wir kommen in einer Untergrundkammer an, die Ringe sehen wir, die dann die vier da absetzt. Ja, Mitchell irgendwie so ein bisschen, ne, war wohl der erste Ringtransporter, den er benutzt hat, und ja, die Flashlights sind an, man schaut sich um, ist aber leer. Ja, Vala sagt dann auch so, Gott, ich war noch in meinem Leben kaum so enttäuscht hier, nee, seit dem letzten Mal, ne, also ich bin noch nie so enttäuscht worden, seit dem letzten Mal, als Daniel und ich Sex hatten. Und ja, man dreht sich auf jeden Fall weiter, guckt sich weiter um, und dann sehen wir ein Schwert in einem Stein. Das kennen wir ja schon. Und Daniel berichtet dann Vala, was es damit auf sich hat. So von wegen, ja, hier, König Arthur.
Die Sexsache, das ist im Deutsch auch ein bisschen generalisierender. Und zwar, also, ich war noch nicht mehr so enttäuscht, seit ich mit Daniel Sex hätte. Also, es klingt im Deutschen, finde ich, so generell. Also, sollte sie Sex mehrfach gehabt haben, so, finde ich, im Deutschen klingt es irgendwie endgültiger, aber egal.
Auch öfters, ne? Also hier im Englischen ist es wirklich das letzte, seit dem letzten Mal, das wobei, nur since Daniel and I had sex, also das
könnte
die Übersetzung, das kann man auch nicht so richtig übersetzen, ne? Also seitdem das letzte Mal Daniel, das klingt schon öfters, ist vermutlich aber nur, also es geht darum, von wegen, seit sie mit Daniel Sex hatte, wurde sie noch nie so enttäuscht. Daniel berichtet dann, König Arthur hat ein Schwert aus dem Stein gezogen, um dann seine Ehrbarkeit zu beweisen und seine Royalty, und Mitchell dann oder Excalibur, na, das ist es nicht wirklich. Eine Excalibur wurde von der Lady of the Lake geschmiedet und in Avalon. Das wurde König Arthur aber erst gegeben, nachdem das Schwert, was er aus dem Stein gezogen hatte, kaputt gegangen ist im Kampf. Tialk wird dann irgendwie ins Ohr geflüstert und war da, hier, Muscles, na, hier, du bist auch so gut drauf, hier, wenn du das schaffst, gebe ich dir die Hälfte ab. Und Ja, Mitchell verliert dann sein Glück, aber passiert wenig und ja, er tritt dann wieder zurück und tritt wohl auf irgendein Steinchen und dann erscheint ein Merlin-Hologramm. Wir haben ihn, wird gespielt von Matthew Walter, haben wir zuletzt gesehen als Rohan in Touchstone in Staffel 2, Episode 19. Erzählt dann ein bisschen was von den Rittern der Tafelrunde und Path of Righteousness und ja, nur die, die genug Wissen haben und treuem Glaubens sind, können hier die Unterwelt ja, betreten. Und die Reichtümer von Ambrosius Aurelianus in Beschlag nehmen. Deshalb prüft, dass ihr, nee, deshalb beweist, dass ihr würdig seid und alles wird enttarnt. Und Daniel total begeistert. So wegen, oh ja, Ambrosius und Arthurs, dass sie eine und dieselbe Person sind, das haben schon viele Leute vor uns vermutet. Und aber das macht ihn 74 Jahre alt, als er am Mont Baron gekämpft hat. Und das ist faszinierend, faszinierend. Ambrosius war der Sohn des Kaisers Konstantin. Valar unterbricht ihn aber. Ja. Fascinating, fascinating. Ja, aber wie prüfen wir jetzt, nee, wie beweisen wir jetzt unseren Wert und kommen da an das alles, was enttarnt werden soll? Keine Ahnung, sagte Daniel. Na, aber Truth of Spirit, das wird vermutlich ein Problem für dich werden. Ja, du weißt doch überhaupt nichts über mich. Und ja, ich weiß zum Beispiel, dass alles, was aus deinem Mund kommt, eine Lüge ist. Und Mitchell, hier, Jungs, Mädels, ne, ich muss euch hier wohl nicht separieren. Ja, Tiak hat sich ein bisschen zurückgezogen und ist am Eingang von einem dieser Tunnel. So von wegen, vielleicht ist irgendwas in einem dieser Tunnel. Wobei auch geil, sie haben doch ein Riesennetzwerk gefunden und jetzt haben sie nur zwei zur Auswahl. Na, also sie wollen sich jetzt teilen, einer mit Tiag,
Ja.
einer in die andere Richtung. Also das klang von oben irgendwie anders. Naja, auf jeden Fall in diesen Kammern, in diesen Tunneln geht es weiter. Das ist so die unterirdische Version eines eskizischen Korridors.
Tiag und Mitchell schreiten da in den Gang entlang und durchleuchten alles. Mitchell meint, ja, das wäre aber auch zu einfach gewesen, wenn der Schatz hier irgendwie offen rumliegen würde. Vielleicht geht es ja nur mir so, aber irgendwie bin ich froh, dass wir uns beide so angefreundet haben. Ist vielleicht eine Auslegungssache, aber in einem anderen Gang eben Valar und Dindel, die. Ja, mach es nicht anders und Daniel hat ja die Führung übernommen und Valar fordert eine Waffe ein. Daniel verneint das. Ja, es könnte irgendein ekliges Wesen dort unten geben, das den Schatz bewachen soll, meint Valar und Daniel, ja, vor 100 Jahren. Na, in dieser Form der Stasis, irgendwie Winterschlaf, sagt Valar. Was ist, wenn es unsere Anwesenheit fühlt, aufwacht und Hunger nach menschlichem Fleisch verspürt? Sie leuchtet Daniel dann mit der Taschenlampe ins Gesicht und Daniel, ja, das ist einfach nicht der Antiker-Style. Und dennoch, meint Valar, Und Daniel, ja, ich bin mir sicher, wenn es dort unten ein Monster gibt, hat es mehr Angst vor dir als du vor ihm. Vor allem, wenn es dich erst einmal kennengelernt hat. Und Valar seufzt nur. Wir gehen in den Tialk-Mitchell-Gang. Sie gelangen an so eine Sackgasse. Da der Raum mündet in den Gang und da ist eine Art Altar. Und als sie dann in den Raum oder sich dem nähern, ja, ist es plötzlich so Silvesterknaller-Fackeln, die aus dem Boden irgendwie anspringen. Mitchell betritt erst den Raum und geht zu diesem Altar und schau dir das mal an. Jetzt betritt auch Tiag den Raum, dreht sich zum Ausgang um, doch als er eben gerade ja, weit genug in diesem kleinen Raum ist, fährt eine Wand vor dem einzigen Weg nach draußen runter und ja, er will das irgendwie aufhalten, aber das geht viel zu schnell und man ist dort jetzt erstmal wohl gefangen. Mitchell stellt fest, das ist jetzt wohl weniger gut und über die Funke, Jackson, melden Sie sich, keine Antwort und dann, Jackson, können Sie mich hören? Aber das bringt alles nichts und man befindet sich jetzt also in einem Indiana Jones Teil. Ja, wir gehen dann wieder zu Valar und Daniel rüber. Die gelangen zu einem ähnlichen Raum. Ja, als eben auch sie diese Grenze überschreiten, erwachen diese Fackeln zum Leben. Daniel, ja, wenn du erkennst, dass Kerzenlicht Feuer ist. Und Valar so, hä? Naja, schon gut. Auch sie betreten diesen Raum und dann verschließt sich da auch dieser Ausgang. Genau wie eben bei den beiden anderen. Und Daniel kniet sich vor die Wand, aber das läuft nicht. Dann richtet er sich wieder auf. Na schön, das Hologramm sagt, nur die, die voller Wissens und nobenden Geistes sind, können passieren. Ja, auf diesem Altar bei Daniel und Valar sieht man so, ja, zwei Schalen mit so jeweils einem Deckel auf dieser, den beiden Schalen. Daniel geht drauf zu, ist wohl eine Art Test. Von den Schalen sind Inschriften irgendwie in den Stein gemeißelt und Valar fragt auch, was da steht, und Daniel meint, hier steht, das Universum ist unendlich. Das klingt irgendwie unendlich nutzlos, meint Valar. Sie leuchtet dann auf die zweite Inschrift, was ist denn damit? Und Daniel, ja, der Schatz ist in diesem Topf. Und Valar, wirklich? Ich hätte mir da irgendwas Substanzielleres erhofft. Aber naja, was soll's, sie greift nach dem Deckel, aber Daniel hält sie dann auf. Warte, Valar, ja, zu offensichtlich. Und Daniel, ja, nur eine Minute. Er überlegt kurz, weil er wieder zur Schale greifen, die ist irgendwie so, Kind, nee, es war noch keine Minute, noch nicht. Ja, wir gehen wieder zu Tiag und Mitchell in deren Kammer des Schreckens, Fragezeichen. Die beiden haben da, ist wohl eine andere Art Test vor sich, denn vor ihnen liegen so 8 kleine Platten mit verschiedenen Symbolen und gegenüber von diesen Platten sind Inschriften in den Stein gemeißelt. Na gut, muss
Das,
wohl eine Art Puzzle ein, sagt
ja,
Mitchell.
interessanterweise, also laut IMDb sind das irgendwelche gespiegelten hindu-arabischen Symbole, kam aber auf der Erde erst viel
Okay.
später. Roman Letters sollten es eigentlich sein. Oder, ne, wenn es was Antikisches ist, müsste es ja was Antikisches sein. Aber weißt du, wonach mir das aussah? Es gibt doch diesen, diese Blödsinn, ach, diesen
Ja, wo du so ein
Kinder-Test, ne?
Kreis in Kreis, Würfel in Würfel,
Nee,
so
nee, 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 nee,
das.
nee, 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 nee. Die 1 und die 1, dass die aneinander hängen. Weißt du, also
Ach
da ist zum Beispiel
so,
eine, ne, also so 4 Kreise aneinander, das sieht aus, als hättest du so eine 8 gespiegelt, ne, oder eine 5 gespiegelt, ne, und dann
okay.
einfach nur dran gehängt oder so. Das sah so ein bisschen danach aus, man sieht es halt nur kurz, weil ne, das wäre dann relativ einfach, in welcher Reihenfolge, ne, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, aber vermutlich ist das auch hier laut IMDb eher falsch und das ist genau das und
Kann auch sein,
ja,
ja.
ne, dann müsste es aber andere Symbole, die dann früher auftauchten.
Auf jeden Fall fragt Mitchell auch mal nach dem Tier, ja, ob er das denn lesen könne und der verneint das. Mitchell verzieht das Gesicht. Ich nehme an, wir sollten diese Steine in eine bestimmte Reihenfolge legen. Wie siehst denn du das? Ja, Tier leuchtet auf die Wände und schließlich feuert er einfach so aus dem Nichts eigentlich auf die Wand, wo der Ausgang verschlossen wurde. Und Mitchell wirbelt schreiend zu ihm herum. Wow, 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 Mann! Das gibt doch Querschläger. Er fuchtelt mit seinem Finger in der Luft rum und dann wendet er sich wieder seinem Puzzle zu, nimmt einen Stein und legt den irgendwie vor sich hin und dann die anderen. Genau, und dann geht's in der Daniel- und Valla-Kammer weiter, wo Valla ungeduldig immer noch auf dem Abläuft.
Ja, Daniel ist da immer noch am Nachdenken und wie wäre es denn, wenn wir beides gleichzeitig öffnen? Ne? So von wegen, ja, wenn in einem der Schatz ist, haben wir es auf jeden Fall das Richtige erwischt. Nee, sagt Daniel, ich glaube nicht, dass das die richtige Idee ist. So, auf dem Weg, es gibt zwei Pötte und ja, die Aufgabe wird wohl sein, nur den einen zu öffnen. Und ja, dieser sagt doch, der Schatz ist drin. Ja, aber das wird ja dann offensichtlich und ja, also doch nicht das Geld. Also es geht dann halt wieder, ne? Das Silberne, doch das Goldene und dann, Vala ist das irgendwann zu doof. Und sie nimmt dann den silbernen Deckel hoch und es ist nichts drin. Und ja, man guckt rein, also Daniel guckt dann auch rein, nichts drin. Und ja, ne, also ich hasse nichts mehr als Lügen. Das war natürlich das mit dem Silbernen, wo drauf stand, von wegen der Schatz ist hier drin oder so. Ja, ne, dann reißt sie, ne, will sie dann den goldenen Pott an sich annehmen. Daniel greift sie aber am Arm und deutet auf seine Waffe. Würdest du jetzt endlich aufhören? Und ja, wie schlimm kann es denn noch werden? Ne? So wegen, wir sind hier drin schon gefangen. Ja, dann hört man ein Rumpeln und ja, die Decke senkt sich ab und Fala ist sich so wegen, ich wusste, dass das ein Fehler ist. Ich wusste es und genau dem Moment. Ja, ne, Mitchell ist auf der anderen Seite immer noch da am Rumklopfen. Also er hat da jetzt irgendwie die Dinger irgendwie hier hingelegt, wie er das irgendwie für richtig hält, wo da keinerlei Ahnung hat. Und dann hört man auch ein Rumpeln. Und auch dort geht die Decke nun runter. Tiag natürlich wie immer wortgewaltig, so von wegen, ja, indeed. Und ja, er versucht dann irgendwie die Blöcke nochmal neu zu orientieren. Aber wir wechseln zurück zu Vala. Man nimmt jetzt auch den goldenen Deckel ab und ist wohl auch leer und sagt dann Vala und Daniel sagt, er weiß das. Und das macht doch keinen Sinn. Und Daniel, ich weiß. Also man ist sich da wohl nicht so ganz sicher, wie es hier weitergehen sollte. Bei Mitchell ist er immer noch dran, da die Dinger neu zu orientieren. Ja, ne, so, aber Mitchell gibt sich halt Mühe, Tiag weist nochmal auf die Situation hin. Und ja, aber es ist nur zwei. Also, Mitchell scheint was in der Birne zu haben, im Gegensatz zu O'Neill, ne, weil er sagte, ne, wir haben ja zwei ausprobiert, so wegen, es gibt noch eine Billionen anderer Kombinationen. Ne? Also 2 hoch 8 ist es. Nee, 8 hoch, nee, 2 hoch 8 mal 7 mal 6 mal 5. Also es gibt eine ganze Ecke von Kombinationen. Ja, ne, ob er denn immer noch Spaß hätte, erkundigt sich Tiago ein bisschen sarkastisch und Mitchell schaut nochmal rüber zu ihm, lässt sich aber nicht von seiner Arbeit abhalten. Auf der anderen Seite fragt Wala, was können wir denn jetzt noch tun? Und Daniel weiß es nicht. Weiß es nicht. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, vermutlich dir zu erzählen, dass ich Platzangst habe. Also, nee, Klaustrophobie, aber Platzangst ist ja die Angst vor weiten Plätzen. Daniel, ja, schaut irgendwie nochmal zu Wala rüber. Bei Mitchell geht es auch nicht so unbedingt weiter. Ne, man ist da immer noch am Rumpuzzeln. So, Mitchell dann irgendwie zu Tiag, der sich immer noch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Hast du niemals ein schlechtes Gefühl bei irgendwas? Und ja, to be continued, fade out, end credits. Ja, damit endet die Folge. Ja, das war so
Zur Trivia. Avalon ist ja aus Artus Sage nach eben diese Apfelinsel und auf der sich wohl zeitweise sich rückzog. Ich kann nicht mehr sprechen. Genau, und ihr fragt euch, ne, wie, was ist mir hier mit Samantha Carter? Warum ist die so kostbar in der Episode? Das hat damit zu tun, dass sie da eben ihr erstes Kind, die Olivia, bekommen hat und da konnte da jetzt wenig vor Ort irgendwie Dreharbeiten vornehmen. Jetzt, genau, die Bart-Sache, genau. Das ist Deutsch.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen.
Genau.
Ja.
Wenn das Deutsche sind, das müssen gute Menschen sein. Genau, sprecht ihn frei. Der hat sich nämlich hier diesen Bart wachsen lassen und es ist jetzt nicht nur Zufall oder weil das charakterlich jetzt passen würde oder so, sondern es ist einfach Grund. Und zwar, ja, nahm man an, dass er eben jetzt das Ben Browder zur Serie stieß. Man fürchtete, aus der Ferne sehen die nämlich angeblich identisch aus, die beiden. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber und daher entschied man sich, okay, der hat diesen krassen Bart, den er sich eigentlich immer abrasiert, aber jetzt behält er ihn, damit man den auch von der Ferne her unterscheiden kann. So ähnlich, finde ich, sehen die sich gar nicht, vielleicht vom Seitenprofil, aber wenn die jetzt so, aber das, gut, kann schon sein. Genau, jetzt haben wir nämlich das mit dem Genpool, das hatte ich ja erwähnt, dass ich es, glaube ich, in der Trivia notiert hatte, weil das Aussage über diesen, in Anführungszeichen, limitierten Genpool auf der Erde bezieht sich auf die oben genannte Ähnlichkeit von Ben Browder und Michael Shanks. Aber wie gesagt, ich finde wirklich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber es gibt Personen, die sich ähnlicher sehen als die zwei eigentlich. Deshalb. Die herunterfahrbare Decke in den zwei Räumen am Ende der Episode, die war irgendwie auf Schienen und wog 1,2 Tonnen, also nichts für Anfänger. Das darin befestigte Gegengewicht wog über 1,3 Tonnen, also hingen ca. 3 Tonnen in der Luft. Um diese Decke zu bewegen, musste man das Gegengewicht mit Hilfe eines Steuerrades heben oder senken. Und dann hob es auch diese Decke oder sank sie. Und zur Absicherung des Cast und der Crew standen in der Ecke auch Pfeiler, die einen Absturz verhinderten und oder eben stoppen sollten, falls da wirklich mal was schief geht, was ja auch immer mal leider passieren könnte. Und ihr wisst ja auch, dass Ben Browder ursprünglich eben für Major Shepherds Rolle in Atlantis in Planung war. Und aber man wollte eben, ihn hatte ich schon mal gesagt, ne, nicht verlieren irgendwie. Und dann hat man eben nach Wegfallen von Richard Dean Anderson ihn an diese Stelle vorgeschlagen. Und das hat er auch akzeptiert. Eigentlich sollte der Mehrteil der Avalon aus nur 2 statt 3 Episoden bestehen. Und in dieser Episode wird Walter Harriman zum Chief Master Sergeant befördert. Und das ist auch die erste Folge, in der Walter seinen offiziellen Titel und seinen vollständigen Namen nennt. Was aber in diesem ganzen Tohubabo, finde ich, sehr untergeht. Also hätte ich das nicht gelesen, hätte ich es nicht wirklich wahrgenommen. Der Sci-Fi Channel kürzte die Eröffnungssequenzen von SG-1 und Stargate Atlantis für die Originalausstrahlung auf 10 Sekunden statt der üblichen 60 Sekunden. Da die Sequenz zeigte nur das Stargate SG-1 Logo und einen Created By Abspann. Die Hauptdarsteller wurden während des Teasers aufgezeigt. Auf Sky One im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland wurde die kurze Eröffnungssequenz auch für Teil 1 verwendet. Bei der Ausstrahlung von Teil 2 wurde jedoch der Titelvollspann in voller Länge mit neuen Darstellern wiederhergestellt und bei der Ausstrahlung in den USA wurde der Titelvollspann auch in voller Länge verwendet. Also das ist wohl von Land zu Land und auch immer mal anders. Genau, dann haben sich noch die Leute zugeäußert ein bisschen, und zwar unter anderem der ausführende Produzent Robert C. Cooper in einem Interview mit Sci-Fi Wire. Das ist doch eine Serie, The Wire. Naja, und zwar meint er, Ben spielt einen Militär, einen Oberst, Leutnant, also ich habe es mir übersetzen lassen, und ich kann ihm seinen Namen irgendwie noch nicht sagen. Er ist noch nicht rechtlich geklärt, also könnte sich das noch ändern. Er hat tatsächlich eine Schlüsselrolle bei einigen wichtigen Ereignissen gespielt, die sich im Stargate-Universum abspielten und war tatsächlich sehr maßgebend daran beteiligt, SG-1 bei einer ihrer wichtigsten Missionen zum Erfolg zu helfen. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ja. Und als Ergebnis Davon erhielt er seinen Wunschposten und er entschied sich eben letztlich für SG-1. Wenn er also zum ersten Mal in der Show auftritt, wird SG-1 bereits wissen, wer er ist und wir werden einige dieser Szenen sehen und wie er im Grunde genommen durch Rückblenden in das Gefüge der Show eingewoben wurde. Und dann hat sich Joseph Malozzi noch geäußert in einem Gate World Forum in der Nachricht. Diese dreiteilige Episode bringt eine Herausforderung für Daniel auf zwei Fronten. Ein Dilemma für Tyrek, die Rückkehr eines alten Freundes, ein paar wichtige Enthüllungen über die Antike, einen furchterregenden neuen Bösewicht, um nur einige Dinge zu nennen. Ja, mal gucken. Genau, dann hat sich Robert C. Cooper eben nochmal auf dieses Sci-Fi-Interview, jetzt geht es um Anderson und meinte eben, dass Andersons Charakter im Stargate-Universum sehr lebendig bleiben wird. Er wird eine wesentliche Rolle bei der Steuerung dessen spielen, was in SGC vorgeht. Was den Auftritt von Richard Dean Anderson in der Serie betrifft, so ist das noch unbestimmt. Wir hoffen, dass Rick zustimmt, einige Episoden da mitzuwirken, aber ich habe keine Ahnung, wie viele oder wann das geklärt wird. Joseph Malozzi hat sich nochmal im Interview bei Stargate The Ultimate Fan Guide, was auch immer das ist, gemeldet. Und meinte, ich bin mir nicht sicher, warum Fans eine negative Meinung über Staffel 9 haben sollten, ohne auch nur eine Folge gesehen zu haben. Es sind zwar Änderungen gegeben, aber es werden mehr Ergänzungen zu der Serie sein, die sie kennen und lieben. Spoiler! Die Geult werden immer noch da sein, ebenso wie die vielen anderen Story-Elemente, die wir in der letzten 8 Jahren erforscht haben, in Klammern die Jaffa, Tok'ra etc. Und Sam, Daniel und Tyrek werden zurückkehren. Der einzige Unterschied im nächsten Jahr ist, dass O'Neill nicht da sein wird, aber fairerweise muss man sagen, dass er in den letzten paar Staffeln nicht so oft da war. Na ja. Ja, jetzt kommt noch ein Trivia-Nachtrag, den ich bei der letzten SG-1-Episode vergessen habe. Ihr wisst ja, auf diesen DVDs sind ja immer so Specials drauf, deshalb gibt es jetzt nochmal kurz einen Abriss zur Folge Möbius. Das ging 10 Minuten und hieß die SG-1-Regisseure, obwohl da jetzt nur einer gemeint ist, und zwar Peter DeLuise. Da sieht man dieses Zeltdorf-Set, falls ihr euch erinnert, und das war wohl schwer nachzustellen, weil man eben nicht wusste damals, wo der Ort, wie man das in Szene setzt oder so. Es wurde gesagt, dass SG-1 eventuell dieses Jahr aufhört. Also, ne, das ist eben, haben wir auch schon gesagt, es könnte ein gutes Ende sein hier bei Möbius. Also, hätte sich angeboten, falls es nicht weitergegangen wäre. Und deshalb ist es vielleicht auch so geschrieben worden, wie wir es kennen. Schauspieler sind aber motiviert auf eine neue Show, die es eben Atlantis ist. Man sieht dann auch, wie dieser Junge, der da ankommt und meint, hier, da kommen sie irgendwie in der Wüste, eben übt mit Peter DeLuise, wie der eben sagt, wie der Junge da irgendwie halt da überrascht sein soll, dass da irgendwie Leute kommen, die komisch aussehen und keine Gewänder tragen. Dann gibt es noch ein Making of Stargate Alliance. Das ist ja dieses Computerspiel, geht 15 Minuten, Ende 8. Staffel spielt das in Action Game. Und das sind eben auch originale Voices und Faces, die, es wurden die Schauspieler genommen und eben so eingescannt, wie man es heute auch macht, nur damals vielleicht noch nicht so grafisch so gut aussehend, wie es jetzt möglich ist. Und da wurden eben auch verschiedene Emotionen der Schauspieler, ne, Lachen, Weinen, Wüten, grimmig gucken, Tierhack etc. Genutzt. Und eine neue Rasse eingeführt, Extronites, kennt man noch nicht. Und da sieht man die Konzeptarts und sieht, wie das eben entsteht ein bisschen. Und auch die Fahrzeuge und Waffen aus der Serie und eben auch von der neuen Rasse irgendwie, dass das organisch wirkt, das wird auf die angepasst. Und auch die Landschaft wird natürlich designt, also Game Design und wie da Wolken hinzukommen und so weiter. Und die haben wohl gemerkt in dem Game, dass die Set zu stark war und dann haben sie das halt genervt, sagt man glaube ich, also abgeschwächt. Ist nur interessant für Leute, die sich für Computerspiele interessieren. Gibt ja eh zu wenig Stargate-Sachen da. Genau, dann noch Stargate-Geheimnisse enthüllt Teil 2. Wir hatten glaube ich irgendwann mal Teil 1. Ich hoffe, ich hatte das erwähnt. 20 Minuten, da sehen wir Rainbow, San Franks. Der spricht eben darüber, dass man als Fan einen Auftritt in der Serie gewinnen kann. Und da sieht man auch einen dieser besagten Gewinner am Set vor Ort. Und dann gibt es eben kuriose Fragen aus dem Internet. Weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Pierre Bernard, was? Ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe. Irgendwas mit Michael Chanks im Gate Room. Ach so, dieser Interviewer, genau. Ach ja, ich habe hier int verriebt geschrieben. Okay, aber er interviewt Michael Chanks im Gate Room und die sitzen sich so gegenüber. Also es wirkt halt mega komisch, weil die sich so gefühlt 10 Meter auseinandersitzen. Aber ja, weiß nicht warum, es soll wohl witzig wirken. Und dann fragt dieser Interview-Mensch auch noch bei Amanda Tapping nach, wie es denn Pete ginge. Dann sieht man noch ein Essen im Keller mit Kowalski, Kowalski-Darsteller, vergesse ich immer den Namen, deshalb, ne. Mit Kowalski, Chris Judge, Michael Shanks, Rainbow, San Franks. Und was ich da witzig fand, bei diesem Essen im Keller, wo auch immer die da sind, da ist die Decke halt mega tief und dann müssen nicht alle so halb immer ducken. Aber ja, kann ja trotzdem gemütlich sein, so ein Abend. Und ja, dann sieht man noch Amanda Tapping, dass eben, sie meint, der Tag geht eben früh los und spätabends ist man erst zu Hause als Schauspielerin. Zu den Fehlern mit diesen Ringtransportern, die hätten wohl bei langen Entfernungen eingesetzte Transportstrahl, hätte da auch weiterhin sichtbar sein sollen und den sieht man nicht irgendwie. Ach so, mit diesen Mitchell beschwert sich ja über diese Querschläge, weil Teal'c da rumballert, aber in dem, der P90 ist halt kein Magazin und in der nächsten Einstellung ist wieder da. Also diese klassischen Anschlussfehler dürfen nicht fehlen, das sind wir doch gewohnt, das muss drin sein, sonst ist es keine Originalfolge hier. Dann gibt es noch irgendwas Falsches in dieser Erinnerung, weil wir ja auch Szenen sehen von dieser Antarktik. Schlacht und da ist auch viel Fehlerpotenzial. In Mitchells Erinnerung, in denen er den abgestürzten F-302 dort aufwacht und jemand über Funk die Zerstörung von Anubis Flotte durch die Drohnen beschreibt, wird eine leicht abgeänderte Version des Originalfunkspruchs aus SG-1 722, die verlorene Stadtteil 2, verwendet. Im Original sind beide aber identisch, also hat man in der deutschen Version irgendwie das ein bisschen verheddert. Und dann gibt es noch einen Übersetzungsfehler. Landry fragt General O'Neill, wieso er extra aus Colorado Springs kommt. Colorado Springs liegt jedoch direkt am Cheyenne Mountain. Auf Englisch heißt es auch richtig to Colorado Springs, also nach Colorado Springs. Wir kommen zum Zitat der Woche. Fang du mal an. Hast du was finden können?
Die Unterhaltung zwischen Daniel, also relativ am Ende, also im letzten Drittel, da gibt es ja die Unterhaltung, dass Wale Angst irgendwie hätte, dass es da vielleicht ein Monster drin gibt. Und Daniel sagt dann so von wegen, na, also wenn es hier unten ein Monster gibt, dann wird es vermutlich mehr Angst vor dir haben, als wir vor ihm. Vor allen Dingen, wenn es dich dann irgendwie näher kennen würde.
Die Spinne hat mehr Angst vor dir, als du vor ihm.
Ja, ja, genau.
Genau, ja.
Ja, aber darum geht es ja, ne? Es geht ja um ja, das Näherkennen, ja, ja. Ne? Weil Wale hat ja so eine tolle Persönlichkeit.
Das ist korrekt. Ich habe auch was mit Wale, Überraschung, bot ich in der Farbe, okay, ich kann nicht mehr sprechen, in der Folge aber auch, glaube ich, an. Und zwar eigentlich ihr erster Auftritt hier, ne? Hier, lächelt, danke, danke. Und dann geht sie eben durch die beiden Männer durch, sozusagen, quetscht sich durch. Nicht, dass ich nicht begeistert wäre, so viel Testosteron zur Verfügung zu haben. Wo ist mein Daniel? So, das ist wie so ein, wo ist meine Handtasche, wo ist mein Eigentum irgendwie? Fand ich irgendwie sehr Wada-mäßig und passt da irgendwie auch sehr gut drauf. Und da kommen wir zum Fazit. Fang du doch gerne mal an.
Ja, puh, also na, man zaubert sich einen Mitchell aus dem Hut, man zaubert sich einen Landry aus dem Hut. Na, also den Mitchell hat man ja noch versucht, da irgendwie reinzubringen, wobei, na, also wir haben es ja schon gesagt, also er hat einen Alkesh abgeschossen, sorry, das haben auch andere, das ist jetzt irgendwie da so den riesen Aufriss zu machen und natürlich kannst du deswegen SG-1 haben, ist ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen auch Mitchell selber sagt ja so, ich habe ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass ich in SG-1 komme, was hast du gemacht? Also in den Flashbacks haben wir gesehen, du hast einen Alkesh abgeschossen, ein paar Gleiter und hast seitdem im Krankenhaus gelegen und hast Reha gemacht, also das ist jetzt... Also schon ein bisschen überzogen.
Am Laptop in der Reha, das haben wir nur nicht gesehen.
Hat ja.
Immer sich bemüht.
Ja, wo sie den Landry her haben, ne? Wir haben jetzt die ganze Folge auch nochmal Revue passieren lassen. Es taucht nicht auf, warum er da ist, ne? Man könnte jetzt vermuten, als man die beiden zusammen sieht, dass irgendwie Jack in Rente gegangen ist oder so. Aber weiß ich nicht, ne? Also ja, wäre möglich gewesen. Die Ghouls sind besiegt eigentlich. Ne? Ist er ja nur dafür zurückgekommen, aber... ja, es ist irgendwie, ja, die Flashbacks, ja, okay, erklärt, wie Mitchell reinkommt, nimmt aber meines Erachtens zu viel Platz in der Folge weg. Weiß nicht, also warum Wale da jetzt irgendwie auftaucht und vor allen Dingen, wo er weiß, dass das auf der Erde ist, wo der ja dieser Typ, der dieses Tableau hatte, das auch wissen will. Das steht ja nicht drauf, also woher will er das wissen? Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Da steht gerade mal Myrden drauf. Also hätte sie das SG-1 erzählt, ne, dann wäre es vielleicht noch möglich. Ne? Dann, ne, also hätte sie mit Daniel geschwätzt und sagt, oh, ich habe hier irgend so ein Geschreibsel irgendwie von so einem Myrden oder sowas. Dann hätte Daniel drauf gekommen, oh, Myrden, Merlin, ne, das wäre ja durchaus möglich. Ne, aber die ganze Story da drumherum, ne, dass das dann geklaut hat und der irgendwer was darüber erzählt hat, das macht eigentlich auch wenig Sinn. Also es steht nichts in dem Tableau drin, was irgendwie einen Anhaltspunkt auf die Erde gibt. Das hat Daniel ja auch gesagt, woher soll jetzt irgendein Gua'uld, der das theoretisch gehabt hätte, dann da, es macht, ich weiß nicht, das ist auch so. Ne? Also die Irgendwie so ein bisschen strange. Einzig Schöne fand ich jetzt persönlich an der Folge, wir haben so einen Indiana Jones Moment, ne? Die Decke kommt runter, also es fehlen nur noch die Zinken, die da irgendwie rauskommen, ne? Oder von rechts nach links. Das ist aber so ein typischer Indiana Jones Moment, das mag ich. Ja, generell natürlich im Großen und Ganzen betrachtet, es gibt deutliche Abzüge dafür, dass jetzt irgendwie SG-1 so fast komplett auseinandergehauen werden soll. Ne, es fehlt dann O'Neill, es fehlt Carter. Na, aus halbwegs bekannten Gründen, okay, Amanda Tapping ist schwanger und kann jetzt nicht, aber ne, was ist jetzt mit unserem O'Neill? Das wird nicht so erklärt, das gibt deutliche Abzüge. Ja, Vala als Person schon ganz nett anzusehen. Auch der Charakter macht ja durchaus ein paar Fässer auf. Mit diesen ganzen Implikationen, sie ist halt eher so die offene. Und es beginnt natürlich jetzt der große Uri-Zyklus. Ne? Ich mag die ganze Geschichte. Aber ich muss trotzdem sagen, also Mitchell, das ist, mit dem bin ich nie warm geworden. Das ist so ein bisschen wie Agent Doggett in Akte X. Der ist dann da, aber...
Ja.
weiß ich nicht. Also, wenn ich es jetzt im Großen und Ganzen betrachten würde, hätte ich einen deutlichen Daumen nach unten gegeben. Aber die Folge kann nichts dafür, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, dass da ein Mitchell kommt, dass da jetzt ein Landry kommt, dass unsere liebgewordenen Charaktere so ein bisschen in den Hintergrund treten. Ja, die Folge ist eher so nichtssagend. Also, ich hätte gesagt, einen Daumen in die Mitte.
Ja, es ist ja auch ein Dreiteiler sozusagen. Also, ich finde halt auch hier in diesem ersten hat man schon. Ja, die anderen habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Natürlich muss man das irgendwie hinbiegen, dass die, man dann die Charaktere in Anführungszeichen kennt oder die sind dann jetzt da. Aber das hat man hier, fand ich, auch zu brechstangig da gemacht. Also gerade hier bei unserem neuen Chef im Stargate Center, der ist da. Warum ist O'Neill weg? Also das ist halt so, aber bei Mitchell, finde ich, kriegt man ja mit, wie er eingeführt wird. Und das ist hier bei unserem neuen Vorgesetzten nicht so. Das, ich glaube, das kriegt man später vielleicht noch ein paar Mini-Einblenden vielleicht zu sehen oder so, aber das finde ich total komisch, warum man sich da so für entschieden hat, das so zu tun, weil es fehlt einfach eine Folge dazwischen oder ich weiß nicht, schreibt es uns gerne, aber das ist, wirkt wie einfach, dass da so ein Luftloch ist, ein Plot-Luftloch. Das finde ich auch komisch und ja, Mitchell muss mal gucken, wie sich es entwickelt. So diese Indiana Jones Sachen finde ich eigentlich auch ganz witzig. Das passiert jetzt in den nächsten Folgen auch. Ja, ein bisschen Action. Mit den Rückblenden habe ich aber auch, muss ich sagen, irgendwie auch so ein bisschen meine Probleme, weil ich finde, man hat es am Anfang immer so, glaube ich, 3-4 Mal reingeworfen, aber das soll wahrscheinlich irgendwie die Folge lebendiger wirken lassen oder flippiger, moderner. Ich weiß nicht, was der Grund ist, aber mich persönlich hätte es gefreut, wenn man das dann einfach, okay, ist ja okay, kann man so machen, ist ja nichts, ne? Aber dann zeigt mir das einfach am Stück. Ich brauche es dann nicht fragmentiert, ja, immer diese 30-Sekunden-Clips. Zeigt es mir am Stück von mir aus, dann haben wir das abgefrühstückt, diesen Handlungsstrang. Bei anderen Themen, finde ich, kann man das besser bringen, aber das ging ja wirklich nur um dieses Schlachtding und ja, aber du hast auch recht, also eigentlich hat Hammond ja SG-1 gerettet und hier wird das irgendwie ein bisschen anders erzählt, aus wirklich nicht wirklich deutlich gemachten Gründen. Es kann ja sein, dass es irgendwo Notizen gibt, die das noch deutlicher machen, aber das sehen wir einfach in dieser Folge nicht. Es geht ja wirklich darum, was wir on screen sehen. Kann sein, dass da Notizen gibt, die das alles erklären, aber so ist es nicht so schlüssig, finde ich. Deshalb, ja, ich würde ihn auch erstmal, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wie die anderen Folgen sind, da gibt es nämlich noch Potenzial, den Daumen zur Seite geben, aber zuckt leicht schräg nach oben. Ich fand es halt sehr viel auf einmal, ne? Auch Vala kommt wieder, ist ja okay, aber hier sind so viele neue Sachen auch drin. Deshalb sind es ja auch 3 Teile, aber da muss ja in den anderen auch noch so viel passieren, wenn man das schon so vollgepackt hat. Vielleicht nicht vom Plot her, sondern einfach von den Charakteren jetzt in dieser Folge. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall werden wir das definitiv erleben. Aber nicht nächste Woche, denn
nicht mehr dieses Jahr.
Nicht mehr dieses Jahr, genau. Das klingt so komisch. Denn nächste Woche kommt unsere letzte Folge des Jahres. Und die ist wieder natürlich mit unserem Gast Stevie. Die Belagerung Teil 3. Da sind wir nämlich bei Atlantis auch schon dann in Staffel 2 angekommen, Folge 1. Ja, da geht diese Belagerungsnummer zu Ende. Mal gucken, zu welchem Ende, also ob es da noch eine, ob die Staffel 2 vielleicht mit der ersten Folge endet. Ihr wisst, es ist wahrscheinlich nicht so. Aber wie sie endet, ja, müssen wir einfach gucken. Sind gespannt, könnt ihr gerne hier liken, teilen und die ganze Sache und uns unterstützen auf PayPal via den Ko-fi-Link, wenn ihr das mal machen möchtet. Und das hat die Stephanie Schmidt natürlich wieder getan mit ihrer monatlichen Zahlung. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, du Hast auch schöne Weihnachten und jeder, der das hört, natürlich auch. Und jede. So viel dazu. Ist mal wieder eine längere Folge geworden. Gab auch viel zu berichten. Ja, euch noch einen schönen weihnachtlichen Rest. Warte mal, was ist denn dann für ein Tag?
Ja,
Ja,
noch
nee, es ist dann.
22.
Genau,
ist ein
ne, dann
Sonntag.
ist Weihnachten der Dienstag. Ne, und,
Ja.
okay, ja, trotzdem
Übermorgen.
euch noch einen schönen Sonntag und so weiter. Ja.
Genau.
Genau.
Jingle Bells, Jingle Bells.
Genghis Khan, Genghis Khan.
Nee,
Genau.
das war's gar nicht anders.
Ja.
Na dann, hasta luego.
Tschüss.